das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir doch ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück. Unsere donnerstägliche Portion oder Dosis Meeple-Porn. Euer Brettspiel-Podcast mit euren vier Lieblings-Brettspiel-Gestalten, dem Daniel, dem Seltschuk, dem Chris und mir. Ja, Leute, wie ist es euch ergangen? Ich habe heute noch irgendwie so ein bisschen gesagt, seit wir so mehr Streams die Woche machen, ist es ein bisschen anders als früher. Da hat man wirklich immer Zeit, sich donnerstags noch so ein bisschen mehr Zeit so den Brettspielen irgendwie so ein bisschen so zu widmen. So. Findet ihr nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Ich verstehe die Frage jetzt gerade.
Ich habe auch nicht verstanden.
Ich bin nämlich ein bisschen verunsichert. Es hat mir nämlich einer gesagt, es kommt wieder ein bisschen zu wenig Real-Life-Stories und wir machen einfach zu mehr mit Brettspielen, da könnt ihr auch woanders zuhören.
Das ist unfassbar. Wenn wir zu viel Brettspiele machen, heißt es, wir wollen Real-Life-Stories. Wenn wir nur Real-Life-Stories machen, dann heißt es, Leute, seid ihr im Brettspiel-Podcast?
Ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal mit der Zusammenfassung der letzten Woche an. Was habt ihr gemacht, Leute? Was ging ab denn die ganze Woche über?
Boah, ich kann ja einfach mal anfangen, weil bei mir ist nicht so viel passiert. Ich glaube, dann sind wir damit am schnellsten durch.
Ja, das glaube ich gar nicht.
Ich hatte ja so krasse Rückenprobleme die letzten zwei Wochen, deswegen habe ich nicht viel erlebt. Das Einzige, was ich zwischendurch mal gemacht habe, ist, ich habe jetzt endlich einen Gaming-Rechner hier, damit ich mal hier vernünftig arbeiten kann. Und den habe ich halt aufgebaut und habe auf jeden Fall ein bisschen digital mit Stefan und so mal hier ein bisschen online was gemacht. Und wir sind dabei auf ein Game gestoßen, was ich mir gedacht habe, wenn ich irgendwann mal einen Rechner habe, will ich das unbedingt mal ausprobieren. Und da kann ich auf jeden Fall jetzt auch eine Empfehlung für aussprechen. Da wird der Stefan vielleicht auch noch was zu sagen. Und das Game heißt GTFO, Get the Fuck Out. Ist ein 4-Player-Koop und ihr seid so Gefangene und werdet irgendwie unter die Erde in so eine Basis geschossen mit so Kapseln. Und dann seid ihr da mit Waffen und müsst da irgendwie euch durchkämpfen, müsst irgendwelche Computerterminals hacken und müsst so Sicherheitssysteme außer Kraft setzen und müsst dann, was ihr noch alles machen müsst, kann ich nicht sagen, weil wir verrecken die ganze Zeit. Wir haben es noch nicht einmal ein Level durchgeschafft. Aber hat auf jeden Fall killer Atmosphäre. Es fühlt sich an wie Alien 2 der Film, sagt Stefan immer. Aber super geil. Es hat noch ein Early Access, es ist ein 30-Euro-Game. Und das haben wir auf jeden Fall ein paar Mal gezockt die Woche so. Aber analog ist sonst gar nichts passiert. Ich glaube, ich habe ein bisschen weiter Star Wars Legion ein paar neue Sachen angepinselt. Das war's. Ich glaube, das war's. Achso, übrigens, weil ich gerade sehe, dass Stefan in der Kamera den Affen memt, für alle Leute, die nur den Podcast hören. Wir versuchen in der Zukunft, wir müssen mal gucken, wie es klappt, wenn hier bei Twitch ein paar Bits reinkommen oder irgendwelche Abos und so, versuchen wir es etwas leiser zu kommentieren oder vielleicht mit Gestik und so, damit nicht immer hier so rumgeschrien wird und versuchen damit auf jeden Fall den Podcast-Hörern es mal angenehmer zu gestalten. Aber für alle Leute, die nur Podcast hören, könnte dann zum Dank auch mal ab und zu mal auf Twitch reinkommen. So, jetzt gebe ich Mikrofon ab.
So ein Ding ist das nämlich hier. So sieht es auch. Get the Fuck Out hat Bock gemacht auch oder macht auch immer noch Bock. Wir sind natürlich hier hart am Scheitern. Es kostet 30 Euro im Early Access und ich muss sagen, das finde ich für das Game ein bisschen viel. Auf jeden Fall, weil da irgendwie, weiß ich nicht, halt eben. Ich finde es einfach ein bisschen viel. Es gibt irgendwie zwei Monsterarten. Ich habe auch im Internet geguckt. Viel mehr Monsterarten kommen da quasi auch nicht. Und ist natürlich schon thrillig, da durch diese Basis zu schleichen, das alles so ein bisschen taktisch und so weiter und so zu machen. Aber 30 Euro ist im Grunde genommen zu viel. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, da noch abzuwarten, bis das mal raus ist und sich das dann zu kaufen.
Ja, muss ich auch sagen,
natürlich immer fette Zocks damit, aber für 30 Euro, Digga, Alter, für 30, irgendwelche Boardgames für 30 Euro empfehle ich auch dann nicht, Alter, wenn sie meiner Meinung nach 30 Euro nicht wert sind aktuell.
Ja, aber wie gesagt, ich kann dem Digga da nur recht geben. Ich habe es ja auch 2-3 Runden bisher schon mitgezockt. Ich finde, die Atmosphäre ist richtig gut. Gar keine Frage, wenn man da am Anfang runtergeschossen wird und dann da durch diese Gänge schleicht. Aber für 30 Euro ist es wirklich, weil du musst es ja auch tatsächlich auf jeden Fall eigentlich zu dritt, zu viert zocken. Du hast ja keine Möglichkeit, mal irgendwie da alleine ein bisschen rumzulaufen oder zu zweit oder so. Und dafür dann 30 Euro fand ich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen viel. Habe ich auch gedacht, hättest du dir vielleicht auch was anderes für holen können. Aber auf der anderen Seite hat man es jetzt und da ist bestimmt noch eine Menge Potenzial drin. Ich habe keine Ahnung, was die noch so alles vorhaben, was da noch so alles kommt. Was ich halt richtig geil finde, ist dieses, es ist halt bockschwer. Ne? Also es ist wirklich, wie du eben schon gesagt hast, Chris, man stirbt relativ schnell. Wir sind da ja nicht allzu weit gekommen, noch nicht mal die erste Ebene geschafft. Und man will natürlich unbedingt wissen, was passiert da noch? Was gibt es da noch?
Was passiert in den Tiefen?
Genau, was passiert in den Tiefen, wenn man mal noch eine Ebene weiterkommt oder so? Und das macht natürlich den Reiz aus, aber
Der Tigerbau schreibt gerade sogar, dass es wohl 7 Gegnertypen gibt. Aber wir sind ballernd durch ein Stealth-Game gelaufen, was stimmt auch. Also wir haben jetzt erstmal gelernt, wie man die Gegner triggert. Und dass, wenn die kurz vorm Alarm stehen, die dann doch erstmal sich wieder beruhigen, wenn man selber stehen bleibt. Ja. Und also ich sehe da noch Potenzial, wie wir uns auf jeden Fall
verbessern. Es ist auf jeden Fall kein gemütliches Baller-Game, dass man da zusammen durchrennt und ein paar Aliens killt oder so, sondern es ist echt knallhart. Wirklich. Ja. Also,
auf jeden Fall Get the Fuck Out, Leute. GTFO.
Ja, der Name passt auf jeden Fall.
Die Kohle lieber für in Hand Showdown stecken, habt ihr auf jeden Fall wesentlich mehr von. Oder aber auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, ich habe es in der Digger-Facebook-Gruppe auf jeden Fall gesehen. Oder es gab da letztens diese Empfehlung von It Takes Two. Das habe ich mir tatsächlich auf der PlayStation gegönnt für 39,90. Kostet das im PlayStation-Store und habe mich mit Sven hingesetzt und habe jetzt 2 lange Abende schon gepeitscht. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir mit dem Game durch sind. Aber es ist so richtig, 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 richtig nice. Es ist ein 2-Personen-Koop-Spiel mit Jump'n'Run und Rätsel lösen und machen und tun und mit richtig coolen Fähigkeiten, die man da immer hat, die mit denen man sich gegenseitig irgendwie auch so unterstützen kann und so. Also das ist, ich bin ja ein großer Freund vom Sackboy. Wie heißt nochmal diese ganze Reihe? Da, wo man mit dem Sackboy rumspringt und Sachen
macht. Little Big Planet
bin ich riesen Freund von, auch zu viert das quasi Koop zu zocken. Und ich finde das noch geiler als Little Big Planet, was mir trotzdem auch immer mega viel Bock macht. Weil du zusätzlich noch diese fette 3D-Dinger da hast und so. Und das sieht halt eben auch einfach richtig nice aus. Ja, auf der PlayStation 4, ne? Also, wenn es lang ist, ist mega. Ich hoffe, es ist mega und es dauert noch viele, viele Abende.
Ja, die Story ist halt auch, es ist einfach das perfekte Pärchen-Game. So, ihr spielt halt 2 Eltern, das kann ich, glaube ich, sagen, weil es direkt am Anfang ist, die Story. Ihr spielt halt 2 Eltern, die sich scheiden lassen wollen. Ihr werdet dann halt durch irgendeine Magie in ganz kleine Puppen verwandelt und müsst halt irgendwie wieder versuchen, in eure Körper zurückzukommen. Und und ihr seht dann halt immer eure Tochter, wie sie weint und keine Ahnung. Es ist halt ein super emotionales Spiel und es ist perfektes Koop-Spiel und vor allen Dingen perfekte Pärchenspiel. Also kann ich auf jeden Fall jedem sagen, der Preis, den das Ding kostet, ist es ein Must-Have, weil das ist einer der kreativsten Spiele, die ich in meinem Leben gezockt habe und ich habe schon verdammt viele Spiele gezockt, also es ist halt echt krank.
Ja, nachdem Stefan davon berichtet hat, habe ich das natürlich auch weit oben auf die Wunschliste gesetzt und ich gehe mal davon aus, wir werden es uns als nächstes auch holen. Momentan ist viel, was gerade digitales Zocken angeht. Ja. Ich habe jetzt rechnermäßig auch ein bisschen aufgestockt. Das heißt, ich kann jetzt auch Hand mit zocken. Ich habe meine ersten Gehversuche in Hand gemacht. Es war jetzt noch nicht so erfolgreich, ich glaube, das braucht auch einfach ein bisschen, bis man sich da zurechtfindet. Aber es ist halt auch einfach ein mega geiles Ding. Und wo momentan halt auch noch viel Zeit dann drauf geht, ist der neue Subnautica-Teil, der seit letzten Freitag raus ist, den wir uns natürlich auch direkt geholt haben, weil das, wie gesagt, mittlerweile zu einem von meinen Lieblingsgames gehört und der zweite Teil, Below Zero, steht dem in nichts nach. Wieder richtig tolle Atmosphäre, ein bisschen mehr noch Fokus auf die Story gesetzt und es gibt einige neue Elemente, ohne da jetzt großartig zu spoilern, aber im Grunde sind wir auf dem gleichen Planeten wie im ersten Teil, aber in einem anderen Bereich, auf dem Eisteil dieses Planeten und können da halt auch über Land, über die ganzen Eisschollen rennen und das ist schon wirklich ein echt geniales Game und Ja, das wird jetzt erstmal durchgezockt, aber ich glaube, danach hole ich mir dann auf jeden Fall auch das Game, von dem Stefan gerade berichtet hat. Das klingt schon richtig nice.
Ja, das ist ja das Stumpfe bei Subnautica ist ja, dass du quasi alleine ja zockst. Ne? Entweder zockst du es oder Beate zockst. Ich meine, zockt ihr gemeinsam an einem Account dann die ganze Zeit oder habt ihr jeder euer eigenes Game?
Ne, wir haben jeder unser eigenes Game und jeder guckt dann halt auch mal bei dem anderen zu irgendwie. Und also das ist, das funktioniert eigentlich ganz klar. Es ist jetzt kein so in dem Sinne aktives Miteinander zocken, aber wir machen das halt trotzdem ganz gerne und da guckt man dem anderen halt mal ein bisschen zu oder beratschlagt sich, was man als nächstes machen kann oder so. Also das ist geht auch.
Ja, ich habe den ersten ja auch gezockt, das ist ganz cool, aber
ja, ich?
Da bin ich bei Stefan irgendwie so, ich bin halt irgendwie eher so der Multiplayer-Typ und so krasse Games mit Crafting und so. Ich kann mich da nicht immer so lange.
Ich kann das auch verstehen. Ich habe das auch nicht bei jedem Game so, aber das ist tatsächlich, und das hatte ich auch schon bei dem ersten Teil, dass ich mache die Station an und dann saugt mich dieses Spiel ein irgendwie. Ich hab echt das.
Die Station.
In die Station quasi, genau. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin da unter Wasser und tauche dann da rum und dann kommen diese fetten Monster auf einmal an und dann versteckst du dich wieder in deiner Basis und dann baust du neue Sachen und dann hast du wieder neues, cooles Zeug, was du dir zusammencraften kannst. Und das ist ja auch teilweise wirklich so detailverliebt irgendwie. Ne? Jetzt hast du dann irgendwie so ein Fahrzeug, dann. Also im ersten Teil hatte man so ein fettes U-Boot und jetzt hast du wie so einen Zug, den du mit verschiedenen Abteilen ausstatten kannst und jedes Abteil hat dann theoretisch eine andere Funktion und da gibt's einfach so viele coole Sachen zu entdecken, das ist, da kann ich mich problemlos Stunden, Tage am Stück mit beschäftigen.
Ich verstehe es absolut, ich meine, ich habe früher halt auch ultra viel Zeit in Minecraft versenkt, aber das Geile, muss ich sagen, bei Minecraft war, dass wir dann irgendwie 2-3 Leute reingeholt haben und du hast dann mit vielen Leuten zusammen an irgendwas gebaut, weißt du, deswegen fand ich den Minecraft-Aspekt halt wegen Multiplayer halt ein bisschen geiler, weißt du. Ja. Aber ich bin jetzt auch mal gespannt, jetzt wo ich mir den Gaming-Rechner geholt habe und zum ersten Mal in meinem Leben einen Gaming-Rechner besitze, ich habe ja sonst immer nur Konsolen besessen, habe ich mir gedacht, komm, jetzt hol dir mal wirklich ein Game, was halt so ein Rechner auch ausmacht und habe mir jetzt erstmal All-in Anno 1800 gesnackt.
Sehr gut, ich wusste, du machst das, ich wusste es.
Ja, das Ding ist halt einfach, ey, ich wollte schon immer mal so ein Game so krass zocken. Ich habe das ja gemerkt, dass genau dieser Part, der mir an Anno Spaß machen wird, dass mir der bei Stellaris so gefallen hat, dieses Vergrößern und so eine Engine aufbauen halt, die dann irgendwie dich mit allem versorgt und ich glaube, Anno, wenn das auch noch geil aussieht über verschiedene Inseln und dann hast du die ganze, ich mag das irgendwie, dass du in einem Game die ganze Zeit was zu tun hast, weißt du? Einfach, boah, Stefan macht wieder einen Affen, sieht offenbar super Zucker aus, das passt einfach so zu seinem Gesicht. Auf jeden Fall, ich mag es einfach, dass du die ganze Zeit so viele Aufgaben hast in so einem Game und keine Ahnung, Anno, ich war halt nur am gucken, okay, bei Steam gab's das nicht, dann gucke ich bei Ubisoft. Da sehe ich Anno 1800, kostet mit allen Erweiterungen 110 Euro. Dann dachte ich mir, wow.
Das ist echt heftig.
Gibt es bei Amazon zum Glück für 60.
Ich muss sagen, ich hab echt ein bisschen Schiss davor, mir Anno zu holen, weil das war damals echt so ein Game, was mich komplett, war ich komplett lost. Ich habe jeden Anno wirklich Tag und Nacht gezockt, wo andere halt jeder hat da ja so seine Special Games und Anno war immer die Reihe, und ich hab echt, ich denke die ganze Zeit, wenn du dir jetzt Anno 1800 holst, dann ist es vorbei, ey. Dann hängst du wieder nur noch davor und baust hier dein Städtchen zusammen. Das ist.
Ja, ich sehe schon die Community, die sagt, das war eine gute Entscheidung.
Ja, sicher aber ist das eine gute Entscheidung.
Ich brauche wahrscheinlich auch immer Tipps. Ich werde hier wahrscheinlich jede Woche jetzt irgendwelche dummen Fragen stellen, weil ich wahrscheinlich richtig lost bin und schon dreimal meine ganze Wirtschaft gecrashed habe oder so. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, mich da ein bisschen reinzufuchsen, weil ich merke das ja selber, wenn ich dann an den Rechner gehe und ich sehe dann zum Beispiel, ich zocke mit Stefan eine Runde Hand oder so. Wenn jetzt mal aber keiner online ist oder ich mal ein bisschen alleine zocken will, ich habe jetzt auch Legends of Runeterra für mich entdeckt. Das ist halt von Riot Games dieses Kartengame, was so ein bisschen ist wie heißt nochmal das von Blizzard, das Kartgame?
Hearthstone.
Hearthstone ist halt so wie Hearthstone, aber sagt mir so ein bisschen mehr zu vom Universum. Auch geil. Und ich hatte jetzt halt Bock auf ein entspanntes Solo-Game für den Rechner. Dieses, du machst das Ding an und dann hörst du so 18, weißt du, Anno 1800, hörst du die ganze Zeit so eine super entspannte Geigenmusik wahrscheinlich und dann bist du richtig reingesogen.
Ja, es ist halt auch permanent befriedigend, ne? Wenn du irgendwelche Sachen baust oder wenn dann wieder irgendwelche Probleme auftreten und du schaffst es dann halt, diese Probleme zu lösen und deine Engine wieder zum Laufen zu kriegen. Also an jeder Ecke bietet dieses Spiel irgendwas, was dir eine totale Befriedigung gibt oder wo du sagst so, ah, boah, nee, jetzt gibt's da noch irgendwas, was ich optimieren muss. Ah, die Lieferkette zu der Insel, ah, das funktioniert noch nicht. Ah, die Stoffproduktion, die hängt gerade wieder. Hast du die am Laufen? Gibt es irgendwo anders wieder, was weiß ich, irgendeinen Aufstand oder die Leute sind wieder unzufrieden? Ja, okay, bevor ich jetzt aber Schluss mache, gucke ich mir erst nochmal an, dass die Leute wieder glücklich sind, weil ich kann ja jetzt nicht pennen, gehen und die Leute sind unzufrieden. Das kann ich ja nicht mit mir vereinbaren, weißt du? Und das, also Anno ist echt übel. Aber geil.
Ja.
Ich bin eher der Siedlerfreund. Ich sag's euch ganz ehrlich, Leute. Es gibt nichts Entspannteres als Siedler zocken. Also das ist echt das allerbeste. Und dann siehst du die Menschen noch da, die die ganze Zeit diese Waren da rumtragen und so. Da kann Anno gar nichts gehen.
Das befriedigt ja, einen, wenn man sieht, dass Leute Waren durch die Gegend tragen.
Ja,
neue Age of Empires kommt ja, glaube ich, auch bald. Da hätte ich dann auch mal Bock drauf. Wenn das rauskommt, dann holen wir uns das alle und dann machen wir mal schön hier vier alle gegen alle und dann machen wir da mal irgendwie eine dicke Karte auf.
Ich habe ja jetzt ne, mich juckt es ja jetzt schon, mir dann auch Anno zu holen, dass man mal schön gemeinsam...
Kann man Multiplayer zocken, ja, ne? Und bei Amazon 60 anstatt 110. Da muss man zuschlagen.
Da muss man zuschlagen. Komm, kauf dir einfach kein Brot. Geh los und hol dir erstmal Anno. Da musst du zuschlagen.
Ja. Jetzt haben wir eine neue Gaming-Sammelstelle eröffnet. Ne? Jetzt neben den Boardgames und der PlayStation kommt jetzt noch wieder der PC dazu, wo man jetzt anfängt und sich denkt...
Ja, aber ich kann halt einfach so sagen, dann sage ich, vielleicht geht es ja wahrscheinlich vielen Leuten so und ich glaube, dasselbe hat auch jeder schon mindestens einmal gesagt. Aber bei mir ist halt einfach momentan so, ich habe so einen richtigen Boardgame-Tiefpunkt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte die letzten zwei Wochen irgendwie auch nicht einmal drüber nachgedacht, ein Brettspiel auf den Tisch zu bringen. Ne? Ich habe auch irgendwie mich gar nicht, klar bin ich in ein paar Kampagnen reingegangen, aber habe mich sonst gar nicht damit beschäftigt, irgendwelche Spiele zu kaufen auch irgendwie. Ja, wie gesagt, so, ich hoffe einfach, dass die ganze Scheiße bald vorbei ist und dann nochmal wieder normal ist, aber irgendwie letzte Zeit hatte ich einfach keinen Bock. Ich habe einfach mal wieder Bock auf irgendwie Zockrunden spontan mit vier verschiedenen Leuten einfach mal an einen Tisch, so weißt du. Und nicht wieder immer dieselben Fressen zu sehen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich kann mit Stefan und Daniel langsam nicht mehr zocken, dann werde ich aggressiv, ey. Nein, Spaß.
Daniel, wir haben unser Ziel erreicht.
Also, wir können ja noch mal ein paar Kampagnen reinschmeißen. Also ich bin auf jeden Fall, oder sollen wir Kickstarter-Talk jetzt komplett für unsere Kickstarter-Format aufbauen? Oder wie machen wir das eigentlich?
Keine Ahnung, mir egal. Ja, erzähl, was du willst.
Nicht zwingend. Wenn du gerade über irgendwas möchtest, dann kannst du über die Kickstarter-Kampagne reden.
Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich hatte ja die Kampagne von Hoplomachus, die sah so gut aus. Und ich war eigentlich, war ich nicht so begeistert von Hoplomachus. Als ich das damals gezockt habe, ich fand es einigermaßen öde, aber jetzt diese neue Kampagne, dann auch noch zusammen da irgendwelche Monster zu schnitzen und so, das sah schon echt geil aus. Deswegen bin ich dann doch mal vorsichtig mit einem Euro reingegangen. Und Maximum Apokalypse bin ich auch erstmal mit einem Euro reingegangen, weil ich will den Kram ja komplett haben. Leute, für alle, die es noch nicht gesehen haben und jetzt das zum ersten Mal hören, es Chip Theory Games hat gestern angekündigt oder hat einfach nur ein Bild gepostet, wo man sieht Chip Theory Games, Bethesda Games und dann sieht man da den Kranz von Elder Scrolls. Das heißt, die nächste dicke Kickstarter-Kampagne von Chip Theory Games ist ein Elder Scrolls Game und ey, Alter, ich meine Leute, wie krank ist das bitte? Weil Bethesda sind so die Big Player, so die eigentlich die geilsten, interessantesten Games für uns Nerds machen, sieht man ja daran, wie ich jetzt Daniel jetzt gerade auch Elder Scrolls online spielen. Und dann auch noch Chip Theory Games, das ist einfach so, weißt du, so, wird gefühlt der heilige Gral der Boardgames. Also da würde ich sogar für 400 Euro reingehen, ohne dass ich nur ein einziges Detail über das Spiel weiß.
Du kannst dir ganz, ganz sicher sein, dass das Spiel mindestens 400 kosten wird.
Ja, All-in auf jeden Fall.
Ja, safe.
Ja, ja.
Ey, aber was sagt ihr dazu, Alter? Wie krass ist das?
Das wird richtig krass.
Elder Scrolls?
Das wird auf jeden Fall richtig krass.
Ja, Digga, aber würdest du dich nicht viel mehr freuen, wenn es heißen würde, keine Ahnung, es gibt von Blizzard irgendwie ein Warcraft 3 Remake?
Ich habe mit Blizzard gar nichts an dem Browser, 0%.
Ich will dir jetzt damit irgendwie ein Game sagen, was auch groß ist, aber trotzdem kein Kampagnenspiel ist, weil es ist also wieder ein Kampagnenspiel.
Weiß man nicht genau. Wenn im Endeffekt kann es ja auch so ein Mini-Kampagnen-Style sein, wie bei Too Many Bones, was ja auch voll okay ist, dass du so kleine Häppchen kriegst. Du weißt aber noch gar nichts. Was ich jetzt sagen kann, worüber ich mich auch genauso gefreut habe oder auch richtig krass, das ist, wurde auch gerade im Chat geschrieben, da gehe ich auch safe blind all in. Nächsten Monat kommt ja Rainbow Six raus, auch von Mystic Games, das auch ein mega Verlag ist eigentlich. Aber Alter, es ist halt nicht Chiptiri Games. Das ist halt einfach nochmal, wie gesagt, ey. Also, ich glaube, es wird dieses Jahr keine krassere Nachricht in der Brettspielbranche geben als diese Ankündigung. Das sage ich jetzt mal, soweit lehne ich mich aus dem Fenster.
Nee, also ich glaube, es wird wieder ein Kampagnen-Game und da werden wieder ganz viele Leute mit einsteigen und dann haben sie einfach wieder einen Riesenhaufen Kartons zu Hause stehen und denken sich wieder, scheiße, wann soll ich es zocken?
Aber vielleicht haben wir bis dahin alles andere schon weggezockt.
Es müssen mehr kompetitive Spiele, also Multiplayer-kompetitive Spiele auf Kickstarter kommen, anstatt diese ganzen Kampagnenspiele in diesem großen, fetten Deluxe-Formaten. Damit die Leute einfach da reinbuttern können und sagen können, das zocke ich gegeneinander und nicht jedes Mal sich denken, scheiße, zocke ich das überhaupt? Weil zumindest zockt man diese ganzen Competitive-Spiele ja an. Aber wenn du jetzt so ein Ding, zum Beispiel Stefan, der wartet schon die ganze Zeit auf Etherfields. Wenn Etherfields kommt, Alter, dann versenkt er da vielleicht wieder 3-4 Stunden rein und danach sagt er, okay, werde ich das überhaupt jemals wieder zocken so? Aber wäre es ein Competitive Game, dann würde er sagen, ich zock's jetzt erstmal und denkt sich, okay, Alter, das ist ja mega geil oder mega scheiße so. Und wüsste dann, ob er es überhaupt nochmal zockt so. Das ist halt immer so eine Sache. Ich finde, diese ganzen Kampagnenspiele bei Kickstarter sind echt so ein ewiges Loch, man landet nicht.
Digga, ich verstehe komplett, was du meinst. So, ne? Ich meine, es ist auch für jeden komplett objektiv so. Es gibt auch genug Leute, die sich auch gerade im Chat, die anders denken über Chiptiri. Ist halt voll okay, aber für mich ist es halt einfach so, für mich sind die Chiptiri-Games einfach die kranksten Games. Und man sieht, Stefan ist ein Paradebeispiel dafür, der die ganzen Dinger backt und dann halt fliegen sie links und rechts alle raus, halt nach ein, zweimal zocken. Ne? Sieht man ja auch an hier Tainted Grail und den ganzen
Kram. Ja, hab ich doch noch, Digga, will keine haben, so vertauschen. Ja.
Der Markt ist überflutet mit Tainted
Grail. Das ist halt auch so ein Ding. Es ist ja immer noch ein Unterschied, ob du so ein Kampagnenspiel spielst, sowas wie Tainted Grail oder so, wo du dann einfach so eine 70-Stunden irgendwie Story vor dir hast, oder ob du sowas spielst wie Too Many Bones, was halt auch theoretisch Story ist, aber das kannst du in Häppchen spielen und dann, weißt du, kannst du auch durcheinander würfeln. Ne, das ist halt so, wenn ich so einen riesigen Storyberg sehe, so natürlich hätte ich auch Bock, sowas wie Gloomhaven theoretisch mal zu spielen oder so. Aber das ist einfach so ein Ding, das ist wie auf so einem Bergsteigen, Alter. Das ist halt diese Scheiße immer mit feste Gruppe, dieselben Leute. Ne, dann kann der eine nicht, dann sagst du, ja komm, dann spielen wir es heute nicht. Dann beim nächsten Mal kann der andere nicht. Dann überlegst du, dann zockst du vielleicht diesmal nur zu dritt, dann ist da ein weg oder ist ein neuer dabei, dann spielt der mit seinem Charakter weiter. Und irgendwann verliert man einfach super schnell die Motivation. Ja. So klar, das war auch super vielversprechend, wo Stefan hier diese Scheiße angemalt hat, hier Folklore, und wir uns da hingesessen haben und gemerkt haben, boah, eigentlich schon geil, aber diese riesen Karte und dann diese Kämpfe und. Ja, aber Alter, das ist
die einfach... Die Partie war ja auch gut, aber im Endeffekt reicht es dann halt doch wieder nicht aus, weil dann hast du schon wieder den nächsten potenziellen Kandidaten, wo du denkst, boah, das ist noch geiler, das ist noch besser, abgesehen davon, dass man das dann wieder nicht zockt, aber...
So viele Leute bei mir, ey... Hehl kommt noch, komplette Kampagne. Ja, pass auf, Dawn of Madness kommt noch, All-In, komplette Kampagne. Pass auf, Chronicles of Drunagor, Age of Darkness, kam ja jetzt gerade erst, komplette Kampagne. Oathsworn into the Deepwood, komplett All-In drin, kleine Kampagne, Digga. Aeon Trespass Odyssey, All-In, kleine Kampagne.
Boah, ich bin so lost,
Time, Alter, of Legends Destinies, Kampagne, Digga. Midara, Akt 1, 2 und 3.
Akt 1, 2 und 3 vor allen Dingen dann auch direkt.
Aber, ich bin so froh, dass wir dieses King's Dilemma durchzocken werden, weil das ist doch so ein überschaubares Ding, weißt du?
King's Dilemma, da
ist
die,
das ist auch regelmäßig so überschaubar, dass man sich nicht nochmal einarbeiten muss und so. Und das wird auf jeden Fall auch durchgezockt, bin ich mir sicher.
Und da können aber wir alles schon andere. Stolz sein, wenn wir es wirklich auch schaffen, das durchzuzocken. Ich bin da noch skeptisch, ob das wirklich
ach, auf klappt. Jeden Fall, Digga, komm, ey, jedes Mal einfach eine Runde, das dauert eine Stunde, so, das kriegen wir easy hin. Ja. Das wird einfach jedes Mal unser Absacker.
Aber im Grunde genommen ist ja auch jeder realistisch genug, um genau zu wissen, wie hoch die Chancen sind, dass man so ein Ding dann halt auch wirklich durchzuckt. Und trotzdem freut sich jeder, wenn die Sachen ankommen. Es werden ohne Ende die Fotos gepostet von den Kisten, die sich stapeln. Und ne, das gehört ja auch irgendwie dazu. Also, und man freut sich ja auch, ne? Ich habe jetzt kam wieder ein Update hier von Machina Arcana. Das ist ja mein Most Wanted irgendwie bisher dieses Jahr. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ist auch wieder eine Kampagne. Natürlich auch mit Erweiterungen geholt, die noch mehr Kampagne bieten. Aber aktuell bin ich mir 1000%ig sicher, dass ich das ganz sicher durchspielen werde.
Aber du spielst aber auch mit Beate solche Dinger. Das ist dann auch wieder der Unterschied, weißt du? Wenn man eine Freundin hat und eine Frau hat, mit der man solche Kampagnen-Games zocken kann, dann ist es auch immer deutlich realistischer. Sehe ich ja auch mit mir und Carina und Arkham LCG, dass wir da irgendwie relativ weit gezockt haben. Und eigentlich alle 3 Wochen fragt Carina mal, wann spielen wir eigentlich mal Arkham Horror weiter? Naja. Und eigentlich sollte ich das auch nutzen, weißt du? Aber es ist halt immer noch was anderes, wie wenn 4 andere Haushalte sich in einem Haushalt treffen müssen, um so ein Ding weiterzuzocken, wo dann die Runde vielleicht auch 4 Stunden dauert und man sich eigentlich mal freut, wieder 15 andere neue Sachen, die bei uns angekommen sind, auszuprobieren, weißt du, ich meine? Und das geile Kampagnending, was Stefan vor 3 Monaten bekommen hat, dann schon so ein alter Schuh ist, weißt du, dann willst du lieber die neuen Kampagnen.
Obwohl das noch eine Folie ist. Halt. Obwohl das Kampagnending von vor 3 Monaten noch komplett in Folie ist. Halt. Ich muss auch ehrlich sagen, die Dinger kommen ja an. Ey, ich mach die auch gar nicht auf, ne? Ich stell die einfach erstmal weg, weil ich mach die gar nicht auf. Was soll ich mir jetzt das Material jetzt irgendwann sichten? Alleine um das Material von den 1000 Kartons zu sichten, müsste ich mich 3 Stunden hinsetzen, wo ich wieder was anderes spielen könnte. Und dann hast du noch im All-In-Pledge Sleeves dabei, dann kriegst du einen ganzen Karton mit Sleeves. Dann guckst du nur einmal auf die Sleeves, dann weißt du schon, wie viel du das sleeven sollst, dann stellst du es auf jeden Fall mit den Sleeves so direkt weg und weiß auch irgendwann gar nicht mehr, wenn die Sleeves findest, zu welchem Game die gehört haben.
Das ist echt so, man kann sich das bildlich vorstellen, so eine Kampagne, also so ein Kampagnen-Game von Kickstarter ist doch echt wie so ein Moped, was gerade mal kurz auf die Autobahn drauf fährt und dann siehst du so, wie es einspurig wird und die ganzen anderen Games stapeln oder beziehungsweise reihen sich hinter dem Ding und stauen sich und du denkst dir so, oh Mann, Alter, ich glaube, ich fahre das Moped kurz mal auf die Seite und zock erstmal das andere Zeug weg und dann fahre ich dann weiter mit dem Ding, aber es geht halt irgendwie nicht, das bleibt dann so lange stehen, bis dann irgendwann irgendwo in einem Flohmarkt oder in der Kleinanzeige steht, ich suche Spiel XY und du sagst dir, ey, das habe ich auch noch bei mir rumstehen. Ist doch total, ist noch OVP. Müsste ich nur abstauben, kann ich dir schicken. So, wie viel willst du zahlen? Und denkst dir, warum habe ich das Ding überhaupt zu der Zeit gebacken? Ich werde doch sowieso niemals dazukommen, es zu zocken. Das ist halt so schade, Alter. Das ist halt echt schade.
Aber ich muss sagen, das ist halt so das Ding, das habe ich noch nie erlebt. Und das erlebe ich immer bei ganz vielen Leuten. Und das ist auch mit Sicherheit ganz viele Leute, die hier zuhören. So, ich backe gefühlt für mich wirklich sehr wenig. Und wirklich Dinger, wo ich zu 100% Bock drauf habe. Und wenn die Dinger dann kommen, dann freue ich mich auch mega. Und ich fieber auch jedes Mal entgegen, dass die Dinger kommen. Aber dann gibt's halt solche Leute, wie halt Stefan zum Beispiel, der auch mal so, ach komm, 25 Euro, passt in die Fuckboy-Schublade, wird schon lustig sein. Dann packt er davon 5, 6, 7 Dinger im Jahr und dann kommen die an und dann sind die dem genauso egal, wie in dem Moment, wo er die gebacken hat. Und dann ist auch dieser Impuls, dass die überhaupt auf den Tisch kommen, gar nicht groß.
Aber habe ich mir echt abgewöhnt. Habe ich mir echt abgewöhnt. So. Ich bin auch immer noch mal jemand, der gerne rausspringt.
Der hat schon gar keinen Bock, auf Kaufen zu klicken und wenn sie dann kommen, hat er nicht mal Bock, die aufzupacken.
Ich habe letzte Nacht meinen 100.
3 Monaten danach hat er auch gar keinen Bock, einen Aufwand zu machen, die zu verkaufen, Alter.
Ich habe auf jeden Fall letzte Nacht mein 100. Projekt auf jeden Fall gebacken, Leute. Krass, Jubiläum.
Und was war's?
Warte, muss ich mal gucken.
Das ist doch da auch dein Pick für Sonntag, ne? Wenn ich das richtig verstanden
habe. Ja, guter Ding.
Ja, also ja, gut, wie gesagt,
kann ich ja noch nicht spoilern, dann reden wir dann.
Ich bin auch noch weit weg von Super Backer. Also von daher,
ich bin auch noch keiner, verstehe ich.
Ich freue mich schon noch immer, wenn angekündigt ist, dass die Dinger dann auch kommen, und kann mir das auch nicht vorstellen, dass ich die ungeöffnet dann irgendwo in der Ecke stelle. Also es wird schon auch dann direkt zelebriert, das auszupacken, sich das Material anzugucken und also
ja, dir sieht immer so aus, als hast du gar keinen Platz mehr, Daniel, für die Sachen, die da noch kommen.
Ey, vor allen Dingen, Alter, ohne Scheiß, ich habe auch die letzten Sachen, die ich so gebacken habe, auch nur so Mega-Projekte. Stellaris All-In, The Mystic Battles Ragnarok, Monster Hunter World, Hoplomachus, Alter, weißt du, nur so, so, weißt du, wo direkt ist so, wo direkt der Postbote dir so hasserfüllt schwitzend ins Gesicht guckt.
Aber nur kurz, 5 Minuten Rewind, Chris, wieder so, ja, ich back ja nur die Dinger, wo ich 100% weiß, halt eben so, da habe ich so ultra Bock auf. Der Stefan hingegen, das ist ja so eine schwache Gestalt, der saugt sich ja jeden Kickstarter rein und so weiter und so fort. Hat jetzt aber gerade, ich muss jetzt mal die Sachen, die er gerade aufgezählt hat, bei mir muss ich so ein bisschen scrollen, ne, bis hier der ganze Krempel halt eben kommt. Die Sachen von Chris, die möchte ich ganz kurz sagen, das sind alles Picks gerade aus den letzten 2 Monaten oder 2,5 Monaten gewesen, die du da gerade aufgezählt hast, wo du all drin bist.
Ja, ist heftig. Mann, aber wenn wir gerade schon bei Kickstarter sind, bei mir ist ja auch ein ganz kleine, nicht, also es ist jetzt ein bisschen größer, die Schachtel, als eine Fuckboy-Schublade, aber vom Spiel her ist es eine Fuckboy-Schubladen-Schachtel. Nee, andersrum. Hä? Ihr wisst schon, was ich meine.
Okay.
Auf jeden Fall, also, auf jeden Fall ist bei mir hier,
ich zeig... Ein Fuckboy-Schubladen-Spiel in größerer Schachtel.
Genau, bei mir ist auf jeden Fall hier Dungeon Breakout angekommen. Nice. Und es ist von der Qualität her 1:1 Dungeon Degenerates, so von der Kartenqualität her, von der, ja, von der Schachtel, wie es sich anfühlt. Die Anleitung ist einfach mal laminiert, finde ich einfach mal zu geil. Das ist einfach mal so eine laminierte, lass mal kurz, hört man's?
Ja, Cedric, man hört das.
Auf jeden Fall.
Eine laminierte Anleitung.
Okay, es ist auf jeden Fall, das ist ein Blatt, so ist Anleitung. Und jetzt bitte guckt euch mal den Stuff an, so. Es sind einfach, es sieht aus wie aus einem Disney-Comic, so dieses ganze Zeug. Aber natürlich Dungeon Generates-mäßig das ganze Artwork natürlich richtig nice gemacht, so hier mit einem Beil und so weiter und so fort. Ja, ist auf jeden Fall so ein schnelles Spiel. Man baut sich den Dungeon auf, rusht durch, lootet ein bisschen, hat so sein Dude am Start und so weiter. Und ja, und wenn man...
Weißt du, was ich mir gerade denke, Selçuk?
Ja.
Das ist das Paradebeispiel, das 101 für... Hey, wir hatten da mal so ein einigermaßen erfolgreiches Ding. Wie kriegen wir das jetzt ausgeschlachtet? Ohne großen Aufwand. Okay, wir nehmen 1:1 dieselben Artworks und ich überlege mir mal eben beim Baden gehen ein Spiel.
Ist so.
Ja,
ist
okay,
so.
Das mache ich jetzt nächste Woche bei Kickstarter.
Ist aber tatsächlich so, nur mir hat es eben perfekt in die Karten gespielt, weil ich halt, ich habe so viel über dieses Spiel geredet, habe die ganze Zeit gesagt, ich möchte es am liebsten behalten und mir an die Wand hängen und aber ganz ehrlich, so einen Brocken da bei sich zu Hause stehen zu haben und zu wissen, man wird es niemals zocken, ist halt übelst schade. Und als sie dann gesagt haben, die hauen das Spiel hier für unter 30 Euro raus, habe ich gedacht, ich habe, glaube ich, um die 20 Euro bezahlt für das Spiel. Habe ich mir gedacht, geil, ich habe das Artwork, ich habe das Ding in der kleinen Schachtel, kann es mir jetzt reinstellen. Wenn das Spiel zackt, dann zackt's, aber ich habe trotzdem das geile Artwork sozusagen im Schrank und kann mich sozusagen dran ergötzen. So. Aber vor dem Stream hat mich der Chris dann noch so gefragt, so, ey, Selçuk, bist du heute schlecht drauf oder sowas? Und mir ist die Galle hochgekommen, Leute. Ich habe nach dem 6. Standy gesucht, beziehungsweise dieser Klammer, diesem Standy selbst, wo du halt die Figur reinsteckst, und ich finde sie nicht. Und ich weiß ganz genau, sie ist nicht drin. Das heißt, die haben eiskalt vergessen, dieses Standy reinzutun, und ich bin am Ausrasten. Ich denke mir die ganze Zeit, wie kann es sein, dass man eiskalt 6 Stück abzählt und da reinlegt? Nur weil das Spiel zu 6 ist, muss man doch nicht 6 Stück abzählen und da reinlegen. Und es sind aber 8 Charaktere drin. Warum zählt man dann 6 Stück ab und zählt sie sogar falsch ab? So könnte ich jetzt schon wieder kotzen. Das sind schon wieder so Details. Da muss man mal zurückspulen auf Folge 0 oder Folge 1, wo ich drüber geredet habe, dass ich bei Troa irgendwie 2-3 Münzen gefehlt haben, und ich habe dem Typen aus Amerika gesagt, du schickst mir die verflixt noch mal per Brief zu, ist mir scheißegal. Boah, und der hat sie mir dann auch zugeschickt. Da kenne ich nichts, Alter, da kenne ich nichts.
Und was hast du jetzt quasi gemacht? Du hast jetzt eine Briefbombe dahin geschickt dann quasi, und nachdem du den ersten
ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht schickt mir einer aus der Community, der irgendwie einen mehr hat von den Standys, einen zu, da bin ich zufrieden. Ansonsten
irgendeiner hat bestimmt der bei dir fehlt.
Ist so, melde dich.
Ich weiß,
wo du bist. Aber ja, auf jeden Fall, ich hab mich trotzdem gefreut, dass das Spiel angekommen ist, weil ich finde diese Artwork einfach mega cool.
Ja, ich auch.
Und gezockt habe ich auch ein bisschen was, Leute. Weil
ich glaube, wenn einmal im halben Jahr nur ein Kickstarter ankommt, dann freut man sich doch.
Ich sagte, ich predikte, das Game ist fett scheiße. Ich glaube, ich predikte, das Game ist fett scheiße. Ich sehe es in deinen Augen, Sergio, du befürchtest es selber, dass es fett scheiße ist.
Er weiß ja, er weiß es.
Ich habe damit gerechnet, als ich das Ding gebacken habe. Ich habe es wirklich nur wegen dem Artwork gebacken.
Naja, hast du
keinen Scheiß. Muss man auch, ich erwarte gar nichts. Ich würde mir das Ding, wenn das Ding scheiße ist, wahrscheinlich in das andere Regal stellen, wo ich meine DVDs und meine Blu-rays habe. Und würde mich trotzdem dran erfreuen, so auf die Art. Aber gezockt habe ich noch, damit wir bei, was heißt Schmutz, aber bei kleinen Spielen weitermachen. Ich habe dieses
jetzt ist, mittlerweile ist es schon soweit quasi, dass kleine Spiele allgemein nur Schmutz spielen.
Nein, überhaupt nicht.
Ich bin immer
geil. Aber ich habe Deadman's Draw gezockt, zwei Partien oder drei Partien hintereinander. Und ich fand es echt nett. Ich fand es aber doch nicht so geil, wie ich es dachte. Also ich habe mir ein bisschen, als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht so, oh, alle sagen, das Spiel ist so mega. Ich fand es einfach nur ganz nett, so cool. Ja, mehr aber auch nicht. Ich habe mir irgendwie gedacht, da wäre ein bisschen mehr drin. Weißt du, was ich meine? Aber egal.
Hast du auch mit den verschiedenen Charakteren auch gespielt direkt mit und?
Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich glaube, die Ereigniskarten, also diese Zielkarten, die man hat irgendwie, da könnte ich mir was vorstellen. Aber diese Charaktereigenschaften, die sind, glaube ich, unbalanced, oder?
Ja, aber jeder hat ja eine richtig heftige. Wenn zum Beispiel, wenn einer irgendwie was versenkt hat eben, und alles, was vor dem Anker liegen bleibt, darfst du dir dann weggrabbeln von dem anderen und so weiter und so fort. Also sind schon ein paar coole Sachen drin. Halt eben. Und auch mit der Kanone, was weiß ich, dann kannst du nicht nur die oberste Karte, dann schießt du dem direkt den kompletten Stapel weg und solche Dinge halt eben. Also es macht dann schon Bock, weil das Game ist sowieso ja übelst lucky. Wenn Scheiße gemischt ist, ist Scheiße gemischt. Das ist die größte Problematik beim Spiel. Und ging die Schachtel bei dir auch so schwer auf? Ging die bei dir? Nee, gar nicht. Boah, bei mir, ey, das war die war so knüppelhart zusammen. Ich habe sie, glaube ich, im Video geunboxt und musste quasi oben die Schachtel kaputt reißen. <den Deckel>. Aber geht auf jeden Fall als kleiner Absacker auf jeden Fall locker durch. Zock auf jeden Fall beim nächsten Mal mit den Unbalanced-Fähigkeiten, die es unbalanced.
Ja, erzähle ich auf jeden Fall nächstes Jahr darüber, wenn ich das zweite Mal gezockt habe. Und
Deadman's Draw, sagst du.
Deadman's Draw, ja, braucht man auf jeden Fall nicht. Wenn man aber Bock hat auf so ein kleines Spiel, was irgendwie schnell gespielt werden soll, wo es keiner nachdenken muss, was er da macht, ist Deadman's Draw super. Und dann habe ich das berüchtigte und hochgradig, hochgehypte und mega gefeierte Spiel dieser drei hier gezockt. Ich habe Zidas from Zerais Exodus gezockt.
Und jetzt, wenn er jetzt schon so kommt, hat er nicht verstanden. Guck ihn euch an, er sieht so, als wäre er von uns ganz
gespannt, ob du noch länger Teil des Podcasts sein wirst.
Danke, Daniel. Daniel, wir haben gerade dieselbe Gedanken gehabt.
Ja, ohne Scheiß. Guck ihn, er hat das Spiel
nicht verstanden. Du kannst dich heute offiziell disqualifizieren.
Ich weiß, er will sagen, es ist ein gutes Spiel, aber man ist wirklich
uns nicht braucht, gezündet.
Hängt davon ab, ob man Pünktchen.
Ich glaube, seine Schimpansen-Mitspieler waren einfach zu doof dafür und haben ihm das Spiel
wahrscheinlich gezockt, weil er wird die wahrscheinlich Fragen sagen, dass es wenig haben. Thematisch war, aber schon gewisse Elemente hatte, dass man sich gegenseitig gut triggern kann, aber.
Und es ist ein bisschen zu kompliziert und dann musste er so viel regeln. Die Regeln waren auch nicht gut geschrieben und seine Freunde haben auch immer gefragt, was mache ich? Verstehe
das. Das ist einfach zu verkopft, Selchuk und so. Nee, spiel einfach mal. Ich erkläre einfach so beim Spielen. Stell, wenn Fragen offen bleiben, frag.
Die flüsternden Flure, da ein bisschen da mal hier ein Chip hinlegen, da ein Chip hinlegen, war auch komplett low. Also irgendwie, ja, ich verstehe schon, warum ihr das mögt, aber wird bei mir wieder ausziehen.
Das war auf jeden Fall Zidas vom Zerais Exodus, Leute. Danke fürs Zuhören.
Erzählst
du noch was dazu sagen?
Also ich bin gottfroh, dass ich hochintelligente Spielkameraden und Kumpels hier habe, die wirklich, wirklich sehr schnell checken, was abgeht und die Spiele immer sehr schnell, ja, wie soll ich sagen, es wird bei mir, ich weiß nicht, die Spiele, wenn sie zünden, dann zünden sie, wenn sie nicht zünden, dann zünden sie halt nicht. Aber es gibt keinen, der da sitzt und sagt,
es gibt's einfach ultra schlaue Schimpansen so, quasi.
Das Ding geht los. Natürlich gibt's am Anfang diese Regelfragen so. Ich habe vorhin 3 Minuten nicht zugehört so. Du hast aber 4 Stunden erklärt. Was hast du jetzt nochmal gesagt oder so? Aber jetzt kommen wir mal zum Punkt. Das Spiel ist richtig richtig gut. Also wirklich richtig richtig gut.
Aber
nee, kein Aber. Diese Schimpansen ist richtig richtig gut. Ja, ich erzähle mal ganz kurz für die, die es noch nie gespielt haben. Ich habe es auch bei mir bei Instagram relativ ausführlich, aber nur auf die Mechanik runterbrochen erklärt, was es ist. Es ist halt ein Drafting-Spiel, bei dem man sich vorab in, ja, oh Gott, Chris, das musst du jetzt erklären.
Die flüsternden Flure.
Ja, kommt bei flüsternden Flure, als würde das jetzt einem sofort, oh geil, flüsternde Flure. Das ist
ja, ja, Leute, es ist ein Drafting-Game, aber stellt euch vor, ihr habt so ein Board, wo die verschiedenen Karten, die ihr draften könnt, offen ausliegen. Und ihr könnt dann so einen Marker drauf verteilen. So, wenn ihr so einen Chip zwischen zwei Karten legt, dann legt ihr quasi auf alle, also wenn ihr so einen Chip dazwischen legt, legt ihr auf alle Karten angrenzend halt so einen Einfluss. Und am Ende dieser Runde, man hat 5 Chips, glaube ich, die man legen kann. Man kann sich während des Games auch aufpumpen, dass andere Chips ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr Einfluss geben. Und am Ende dieser Runde kriegt man die Karten, wo man halt den meisten Einfluss drauf hat. So. Und das ist so dieses Draft. Es ist kein klassisches Drafting, sondern so ein Einfluss-Drafting sozusagen.
Genau. Es ist so.
Und danach kommt die Hauptrunde.
Das Geile ist an dem Spiel, du hast am Anfang eine ganz, ganz einfache Drafting-Runde, wo halt jeder sozusagen so eine Art Startkapital an, beziehungsweise Startkarten bekommt. Es sind nicht irgendwelche Karten, die halt von einem Extra-Deck gezogen werden, sondern es sind wirklich random Karten, die gedraftet werden. Und dann muss man sich drum kümmern, ob man diese Runde noch ein bisschen mehr haben will oder ob man diese Runde vielleicht ein bisschen weniger haben will. Aber diese taktische Komponente, dass man halt gewisse Arbeiter, also ich nenne sie jetzt mal Arbeiter, diese Chips, die man da einsetzt, wirklich einsetzt und versucht, sich entweder Chips zu holen oder diese Arbeiter so einsetzt, dass sie failen und daraufhin durch eine Art Catch-up-Mechanismus nächste Runde stärker werden, hat es so viel coole taktische Komponenten, dass es, ja, das Spiel zündet mega. Wenn die ganze Tableauphase beginnt, wo man halt sozusagen seine Module auslegt und die Mitarbeiter dazu tut und hin und her und sich gegenseitig da ein bisschen in die Parade fährt, also das Spiel ist dauerhaft interaktiv, egal in welcher Runde du bist. Es ist nie irgendwie so. Die einzige nicht interaktive Phase ist wirklich die Phase, und sogar die ist interaktiv, wo man seine Siegpunkte zusammenzählt und man denkt sich so, während der eine Siegpunkte zusammenzählt, denkt man sich so, ah, du hast da eine kleine Kombination gestartet. Du hast, okay. Ja, ja, ey, super. Du hast, wie viele Siegpunkte hast du gemacht? 26 auf einen Schlag? Och, ist ja super.
Ja, du kannst ja bei den Game echt Runde lange hinten hängen und dann haust du
nächste Runde rein,
ja, raus und dann bist du wieder
mit. Nee, das Beste ist dann so, und du weißt genau, nächste Runde hat der Typ auf jeden Fall diese 26 Siegpunkte nicht mehr. Weil diese nächste Runde wirst du ihm das Ding komplett verhageln, so. Und das ist halt ultra nice. Man kann das Spiel ein bisschen vor sich her spielen und kann immer brav schön seine Engine bauen. Oder man kann sagen, was, du hast einen Punkt mehr als ich, du bist nächste Runde komplett am Arsch, Junge. super cool, sehr, sehr interaktiv und sehr intelligentes Spiel auf jeden Fall. Weil jetzt die Frage im Chat kam, braucht man auf jeden Fall die deutsche oder die englische? Ich hatte halt das Glück, dass Matthias mir letztens ein deutsches Sprachpack geschickt hat und ich konnte mir dann die englische besorgen und habe das sozusagen dann kombiniert. Das Ding ist komplett theoretisch durch dieses Sprachpaket auf Deutsch jetzt. Und ich würde sagen, nehmt euch die Zeit, ihr habt noch genug zu zocken, wartet auf die deutsche Version und holt euch dann auch auf Deutsch. Dann habt ihr auch gar keine Regelfragen mehr und ihr versteht auch nichts falsch und ihr könnt das Spiel loszocken. Das Einzige, wo ich sagen muss, das rate ich jedem, wenn ihr die Anleitung lest und die...
Lest sie rückwärts.
Und die, ja, wie soll ich sagen, die Verkettung von diesen Karten, also was welche Karte ist, die Eigenschaften von den Karten und die Überschriften von den Karten, die haben wirklich, die verketten sich auf eine ganz, ganz verschiedene Art und Weise und man sollte das wirklich raffen, was da passiert. Und wenn man das gerafft hat, ist das Spiel ultra einfach. Mhm. Wenn man das aber wirklich am Anfang nicht gerafft hat, wir haben in der ersten Runde, beziehungsweise in der ersten und zweiten Runde, von 4 Runden, die erste und zweite Runde, waren wir wirklich so, saßen wir da und haben gesagt, haben wir jetzt diese Punktezahl richtig gezählt? Aber das Coole ist, auch wenn du einen Fehler gemacht hast, kannst du das Ding so geil resetten und kannst das nachzählen, weil es ist alles relativ klar, außer du hast jetzt irgendwie schon in der zweiten Runde so eine Bombe gezündet, dass du einem irgendwie das ganze Tableau weggefegt hast, dann ist klar, dann ist es ein bisschen am Arsch, aber wie gesagt, diese ganzen Verkettungen von den Karten, die muss man raffen, wenn man das gerafft hat, ist das Spiel ultra simpel, aber trotzdem so taktisch. Ich bin echt froh, dass ich es jetzt gezockt habe und mega, echt.
Hat mir gerade so ein bisschen die Luft zum Atmen gegeben, weil ich gemerkt habe, so die Hoffnung ist bei Selçuk noch nicht verloren. So, wir können ihn noch auf die richtige Seite überreißen.
Aber ich finde das, ich finde das Thema von diesem Spiel so ultra verkopft, verkompliziert, bescheuert gemacht. Das hätte man um einiges einfacher drüber stülpen können, das Thema, weil es ist ja wirklich so verkopft, dieses Thema mit diesen ganzen Modulen und so weiter. Das hätten sie ein bisschen schöner machen können.
Stefan und ich haben zum Glück noch über den man kann die selber anschreiben und man konnte, der Thomas hat das für uns geregelt, weil man kann da die deutsche Erweiterung auch noch mitbestellen, weil die wohl nur zu einer gewissen Zahl geprintet wird oder so. Da kann man sich aber an den Verlag selber wenden. Ich glaube aber, die wird nicht überproduziert und über WizKids. Da gab es vor 2 Jahren schon mal eine Vorbestellung auf einer Messe in Essen und alle Leute dachten, weil da gab es ja so ein Mysterium um den Typen, der mit der Kohle einfach abgehauen ist von dem Game und irgendwie bla bla bla, aber dann haben sie sich ja noch andere hinter drum gekümmert. Aber ja, alle Leute, die Erweiterung vorbestellt haben, dachten, die Kohle ist weg, aber war sie jetzt wohl doch nicht und die gibt es dann wohl auch bald. Bin ich auch mal gespannt.
Habe ich richtig Bock drauf. Also das ist auf jeden Fall auch so ein Evergreen in Keeper seit 1000 Jahren. Absoluter Geheimtipp.
Seit 1000 Jahren.
Ja, seit wir ihn hier stehen haben.
Eigentlich ohne Scheiß, freut mich gerade irgendwie richtig, dass Zeltstück das gefallen hat, weil das ist halt, ich finde das wirklich so ein intelligentes Game und die hatten ein paar letztes Mal auch irgendwie gesagt, boah, das Game war voll scheiße und ich dachte mir nur so, Alter, die Hoffnung an der Menschheit ist verloren, aber Zeltstück hat mir gerade wieder Hoffnung gegeben, weil Cedars from, ich sage, Cerase Exodus ist einfach eine Maschine, finde ich, also einfach so ein geiles Euro-Game, aber trotzdem so auf die Fresse und irgendwie jede einzelne Phase ist interessant und boah, ich weiß nicht, also ich richtig gutes Game absolut einfach.
Traumhaft.
Ja, ich bin auch so froh, dass WizKids das Ding jetzt nochmal an Bord geholt hat, weil das so, das Game lag zum Sterben im Regen, nachdem dann diese Scheiße in deren Verlag passiert ist. Und ich bin so froh, dass jetzt endlich mal ein anständiger Verlag das Ding in die Hand genommen hat, damit die hinterher sehen, ey, das Ding verkauft sich, Alter, wie Hölle, und dann wird das vielleicht noch mehr gepusht und dann kommen da noch mehr Erweiterungen und was weiß ich nicht alles. Also, das war jetzt auf jeden Fall nochmal richtig, richtig gut, dass WizKids das irgendwie gemacht hat.
Ja.
Ja. Apropos
WizKids, ich habe jetzt im Wolfertinger auch die Erweiterung für wie hieß es nochmal, Fantasy Realms, habe ich mir jetzt auch zurücklegen lassen. Ist jetzt da am Start. Auf Englisch ist sie jetzt quasi schon am Start, hat er mir heute quasi geschrieben. Ich habe es mir zusammen mit Tinderblocks, liegt in so einer kleinen Kiste. Stelle ich mir immer so vor, dass er meine Sachen in so einer kleinen Schatulle immer reintut, bevor er sie quasi bevor er sie losschickt, halt eben so mit verziert, mit so Schnitzereien und so weiter. So.
Ja, kann er Midi auch, weil er hat nämlich heute auch geschickt, weil heute kam nicht wieder das neue Star Wars Legion Erweiterung. Also brauchst du was davon? Wenn er jetzt dann die Erweiterung am Start hat, dann muss ich jetzt.
Aber ich
bin auch immer noch am Überlegen, ob ich mir jetzt diese scheiß Lorenzo Il Magnifico All-In-Box kaufen soll. Ob man das braucht oder nicht, weil die ist jetzt neu aufgelegt worden. Ich bin da immer noch am Überlegen, Leute. Was sagt ihr denn so hier als Rat der Weisen?
Seltschuk, bist du fertig gewesen mit deinem Gespielt? Weil sonst wäre das jetzt ein ganz guter Übergang.
Okay. Ja, klar, ich bin fertig
mit dem Spiel.
Guter Übergang. Hast du es gespielt, nee, Stefan?
Aber ich habe ja quasi 9 Regelsklaven hier. Unser Biermaster, der Dominik, der ist jetzt zum zweiten Mal schon hier gewesen und der kauft ja auch immer sämtliche Dinger, die wir geil finden. Also wir können jetzt immer sagen, das finden wir geil. Dominik kauft das und Dominik lernt das und Dominik kommt vorbei und erklärt das. Und letztens ist er auf jeden Fall wieder am Start gewesen, zum zweiten Mal am Start gewesen und da habe ich richtig viel verschiedenes Zeug auch gespielt, auch was ich bisher nicht am Start hatte. Und da hat er ein Spiel bei mir im Regal entdeckt, und zwar ist es der Nachfolger von Lorenzo El Magnifico, Meister der Renaissance. Ich glaube, vom Heidelbeer ist das Ding.
Ach, dieses Kugelspiel da, ne?
Genau, wo du so diese Kugeln da und so weiter halt eben hast. Du hast verschiedene Kartenauslagen, die werden auch oben hin stärker in 3 verschiedenen Leveln. Rote Karten, blaue Karten, weiß der Geier was. Und du kannst dann quasi immer, wenn du diese in diesem Kugelmechanismus, weiß ich nicht, schiebst eine Kugel rein und kriegst dann alles, was vorher in dieser Reihe oder Spalte drin gewesen ist, an Ressourcen, lagerst das auf deinem Tableau ein, gibst die Sachen quasi aus und holst dir dafür wieder stärkere Karten quasi in dein Deck. So kann man sich das ganze Ding vorstellen. Leute, Alter. Also, Dominik sagte, ich habe jetzt es steht bei mir im Auszugsstapel, ich sowieso das, ja, ich habe jetzt 3-mal gezockt, also ich habe dem Ding voll viele Chancen gegeben, ich sag, kann nicht sein, komm, mach mal Start klar und dies, das. Alter, ist das ein Rotzspiel. Ey, ihr müsst euch vorstellen, normalerweise ist das ja so, wenn du Kartenstufe 1 hast, dass die irgendwie aufeinander aufgebaut sind, die Karten der Stufe 2 und so weiter. Die sind aber so vollkommen willkürlich, dass du quasi diesen roten Kartenstapel mit dem einer Levelkarten, den mischst du quasi durch einfach und dann liegt immer random von diesem Stapel einfach oben eine Karte drauf und die Teile, die Karten von allen sämtlichen Bereichen haben teilweise dann überhaupt nichts miteinander zu tun, so dass du gar nicht aufbauend so eine gut laufende Engine aufbauen kannst, sondern dir quasi dich so durch die Level so durchkrüppelst von Karte zu Karte, so ultra zäh. Es ist so ein schlechtes Spiel gewesen. Also tut mir leid, Leute, wenn ihr das irgendwie gerne mögt und ihr kennt jemanden, dem ihr das gerne geben wollt. Ich habe hier gerne eins noch am Start. Leute, könnt ihr gerne zum ganz normalen Kaufpreis haben.
Aber ist er nur ein thematischer Nachfolger?
Bitte, ist er nur der thematische Nachfolger? Das Lorenzo Il Magnifico war gut. Ich habe das aber ganz, den Nachfolger ist Lorenzo, keine Ahnung, Meister der Renaissance, Digga. Das ist ja genau der gleiche Artwork und alles drum und
ja, und das mit dem, das, was du aber meinst, das ist so eine Art wie, das ist so eine Art, ja, was ist, nicht Microgame, aber das ist spielt sozusagen in der Lorenzo-Welt, ist aber kein.
Egal, es ist doch keine Ahnung, es ist nicht mal die Lorenzo-Welt, ich habe keine Ahnung, die haben das Cover halt eben so ein bisschen genommen. Letztlich könntest du weiße Karten hinlegen, da steht dann römisch 1, 2, 3 für die verschiedenen Level und dann machst du da bunte Punkte drauf, Digga, und dann tauschst du Punkte gegen Dingens. Also, ich habe da gar nicht, also bei Lorenzo bist du dann noch mit den Familien am Hantieren, auf den Einfluss leisten, so ein bisschen das am Rumschieben, so, und deine Banner da am Aufhängen und so. Das ist ja, hat ja irgendwie noch was mit dem Thema quasi zu tun, aber also beim besten
Stefan, Willen. Das ist genauso, wenn du dir Troa das Dice Game holst und sagst, ey, Troa ist so ein Drecksspiel und sagst so, hä, wieso, das ist doch dieses Würfelspiel, ne, ja, das ist richtig Rotz und denkst dir, nein, Alter,
du, ja, aber es hat ja gar nichts.
Ja doch, ich hab das Troa und dann zeigt er dir das Dice Game einfach.
Naja, weißt du? Aber Chris, um auf deine Frage nochmal kurz zurückzukommen, Lorenzo lohnt sich auf jeden Fall, das ist ein Mega-Ding, finde ich, ist für mich auch ein Keeper, auch mit Erweiterungen. Also, wenn du dir das irgendwie holen willst, machst du definitiv nichts falsch mit.
Ich würde so gern
vertrauen. Ich kann mich da auch null mehr dran erinnern.
Alubari so gehypt. Und Alubari war nur...
Oh, was? Alubari, richtig nices Game, Mann, Alter.
Ja.
Hast du nicht richtig gespielt? Chris,
also, Lorenzo ist eines von sehr vielen guten Euros.
Ja, ich glaube auch.
Ist eines von sehr vielen guten Euros. Also es ist wirklich, also wie gesagt, es ist ein richtig gutes Euro und es macht richtig Bock und dieses Mangelding ist richtig geil. Aber es ist halt eines von vielen guten Euros und wenn du jetzt nicht gerade richtig, richtig scharf drauf bist, dann brauchst du es nicht.
Das ist auch genau der Punkt, den ich mir gedacht habe, da hatten wir letzte Woche drüber geredet, als ich Clans of Caledonia gespielt habe. Clans of Caledonia ist in den Top 50, Alter, Top 50 der Weltrangliste, weißt du? Das heißt, es muss ja irgendwo halt wirklich outstanding sein. Und es ist genau das, was du gesagt hast, Seljuk, habe ich halt gemerkt bei dem Spiel. Es ist halt ein gutes Eurogame, aber es ist halt eins von 100 guten Eurogames. Und wenn dann das Thema jetzt auch nicht noch rausstechend ist, wie jetzt zum Beispiel Cedars from Serais irgendwie so aus der Menge raussticht, weil es irgendwas besonders macht, so machen die Dinger dann halt alle nicht irgendwie was krass besonders. Das war's. Also Clans of Caledonia hat alles richtig gemacht und die Sachen, die es sich von anderen Games geklaut hat, hat sich's auch gut geklaut und hat's auch perfekt verzahnt. Aber im Endeffekt hat sich's halt angefühlt wie Euro XY. Gut, aber und befriedigend, aber nicht so, dass ich sagen würde, boah, ich hätte jetzt nochmal Bock,
Clans of Caledonia zu zocken. Das ist dann wahrscheinlich dann... Ja. Der Anteil persönlicher Geschmack. Ne? Ich sag mal, bei Clans of Caledonia hatte ich ja genau das gleiche Gefühl wie du. Ich hab's gespielt, ich fand's okay, ich würde es mir aber nie kaufen. Bei Lorenzo ist es aber so, ich hab's gespielt, ich fand's großartig, ich würde es nicht ausziehen lassen, weil es für mich dann doch wieder auch in dieser Riege der sehr guten Eurogames was Besonderes hat. In irgendeiner Form.
Ich weiß, was du meinst, ich antworte auch sofort drauf. Im Chat hat jemand gerade eine Frage gestellt, der sich scheinbar nicht auskennt. Mit Eurogames meinen wir Brettspiele, die eigentlich zu 0% Glück beinhalten oder ganz, ganz wenig. Also das sind halt hauptsächlich Eurogames. So meistens wenig Würfel oder gar keine Würfel.
Also ne? ganz, ganz
am Anfang.
ganz, ganz am Anfang, ich tue es ganz kurz nur vorführen, ganz, ganz am Anfang, also bevor halt dieses ganze strategische Ding rauskommt, waren es, glaube ich, irgendwie wurden die als German Games bezeichnet und dann hat man irgendwann mal gesagt, das sind halt European oder Euro Games. Und es gibt halt nochmal den Gegensatz, das sind halt diese Ameritrash oder amerikanischen Würfelspiele halt so, da wird halt noch ein bisschen Glücksfaktor mit reingebracht, deswegen. Also es gibt halt nur es gibt halt diese zwei Sparten, wo halt so ganz extrem sind.
Irgendwas wollte ich gerade noch zu Daniels Punkt sagen. Warte mal, wir hatten das angesprochen mit irgendwas wollte ich gerade sagen. Du hattest gesagt mit Clives of Caledonia und dann hatten wir über die Würfel geredet. Scheiße, ich habe vergessen, was ich sage. Ach doch, jetzt weiß ich wieder. Und zwar, hast du Tekkenu gespielt gehabt, Daniel? Genau, und das ist so ein Ding, was ich mir denke, okay, es sind zwei so Dice-Games, Dice-Euro-Games, wo du halt die Würfel als Worker sozusagen benutzt. Und dann denke ich mir so, sind die großartig auseinander, dass man safe beide brauchen kann? Weil ich sag mir, Tekkenu fand ich echt gut. Sind, so, weißt du?
Weit, weit genug auseinander, sowohl thematisch als auch im Detail spielmechanisch, dass du ohne Probleme beide Spiele im Regal haben kannst. Also nur weil es jetzt in irgendeiner Form Dice Placement ist oder weil die Würfel halt Arbeiter sind, ist es ja nicht zwangsläufig dasselbe Game. Also da liegt schon noch einiges dazwischen.
Ja, ich guck mal, ich überlege mal.
Sonst ist doch ganz easy. Sonst zocken wir es einfach mal und dann.
Ah, du hast es ja, genau. Ja, dann zocke ich es erstmal. Rät ja nicht weg. Gut, dann easy. Ist doch perfekt. Dann zocken wir es erstmal. Ich habe auch
noch
Bomben.
Eine Sache wollte ich noch ganz kurz, weil wir auch gerade eben über Erweiterungen geredet haben. Im Chat habe ich es gerade eben auch schon mal gelesen. Es gibt jetzt, also ich bin ja auch ein Riesenfan von Verbotene Welten. Verbotene Welten, wer es nicht kennt, ist ein 4X-Game im Warhammer-Universum. Mega, mega, mega geiles Ding, würde Chris jetzt sagen. Ist leider out of print, ist sehr schwer zu bekommen, aber es gibt für das Spiel jetzt eine Fan-Erweiterung, die man sich gönnen kann.
Da muss ich auch noch was erzählen.
Es sind vier neue Fraktionen, also es ändert sich jetzt nicht großartig an den Spielmechaniken etwas, sondern es sind halt vier neue Fraktionen, die man sich da holen kann. Galaxy in Flames heißt das Ganze. Es gibt also bei BGG kann man da einiges zu finden und es gibt auch im Unknowns Forum die Möglichkeit, da sich an der Sammelbestellung zu beteiligen. 75 Euro soll das Ganze kosten. Sieht extremst gut aus, muss ich sagen. Natürlich, weiß ich nicht, braucht man jetzt noch vier mehr Fraktionen für das Spiel? So oft spielt man es dann leider doch nicht. Andererseits ist es ein Unikat. Eine wirklich gut produzierte Fan-Erweiterung macht es noch mehr zu einem Unikat. Und ich überlege tatsächlich, ob ich es mir nicht holen soll. Also wer das Spiel auf jeden Fall gut findet, sollte da mal einen Blick riskieren. Also, weil, wie gesagt, optisch und so ist es auf jeden Fall schon mal Bombe.
Also ich bin bei Tyrants of the Underdark bei der Fan-Erweiterung.
Ich auch nicht, aber das hat auch nochmal ein anderes Standing als Verbotene Welten. Also für mich jetzt zumindest.
Ja, aber das Ding ist halt, gut, du kriegst es damit Standys und kannst dann höchstens von einem aus der Community noch die 3D-Modelle printen lassen oder so. Aber du hast dann ja nicht dasselbe Material. Kommen die dann auch mit ihren eigenen
Kartendecks? Die kommen mit ihren eigenen Kartendecks, Tokens und so weiter und so fort, ja.
Also bei 75 Euro gehe ich davon aus, dass da alles dabei ist, Chris.
Boah, ich weiß es nicht, Alter. Boah, ich guck mal, wie oft, das Ding ist halt so rund, Daniel, wie oft spielt man das, weißt du, braucht man da wirklich andere
Fraktionen? Das ist die Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, ja.
Genau, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht.
Genau das Gleiche war doch auch mit Tyrants of the Underdark, beziehungsweise Tyrann des Unterreichs, das war ja genauso. Da saßen wir auch, am Digger-Wochenende saßen wir da am Tisch und da wurde die ganze Zeit darüber geredet und ja, und dann machen wir dies und das und das wird richtig geil und so und ich habe dann eiskalt gesagt, so, ich bin auf jeden Fall nicht drin. Und dann, wieso bist du nicht drin? Du findest das Spiel geil? Sag ich, ja, aber deswegen bin ich nicht drin, weil ich das Spiel so, wie es ist, so absolut geil finde. Und ich finde es so rund, so wie es ist. Und ich habe die ganzen Decks noch gar nicht zum Verrecken gespielt, sodass ich jetzt irgendwie noch mehr brauche. Aber ich möchte kurz dann anknüpfen. Ich war auch letztens zufälligerweise, ich weiß nicht, warum ich bei Blood Moon Team Manager unterwegs war, aber da ist bei BGG auch aktuell extrem was am Laufen. Die bauen da auch gerade eine krank große Fanerweiterung. Also eine heftig große Fanerweiterung. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht, aber die sind da so aktiv dabei und playtesten die Dinger so krass. Also wenn ihr mal Bock habt, irgendwie da mal reinzuschnuppern, wie die Leute, die Blood Bowl Teammanager haben, schaut mal bei BGG rein, im Forum. Also da geht echt was ab bei Blood Bowl Teammanager. Heftig. Also ich war geschockt. Ich würde mir da auch, genauso wie auch bei Terrence of the Underdark, würde ich mir auch keine Fanerweiterung holen. Aber die Leute, die halt auf sowas stehen und wie halt der Daniel sagt, vielleicht ein Unikat wünschen oder sowas, ja, die können da auf jeden Fall mal reinschauen.
Das wäre tatsächlich für mich der Hauptgrund, weil das Spiel an sich so ein bisschen so einen besonderen Stellenwert hat. Und aber ich habe gerade auch gelesen, man kann es tatsächlich auch mit Minis bestellen. Also es gibt die Möglichkeit wohl, sich das auch direkt mit den Miniaturen dann zu holen. Also keine Ahnung, es geht wohl noch bis Ende Mai. Ich werde da auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken.
Und ja, vor allem, ganz im Ernst, ey, also die 75 Euro, ich spare sie mir, ganz im Ernst. Die gehen dann lieber in den nächsten kleinen Kickstarter. Die packe ich lieber bei Rainbow Six mit rein.
Ja, gehst du und tatsächlich, Rainbow Six wird auch so ein Ding, wo du auf jeden Fall reingehst. Ich kann mir das so schlecht vorstellen, also wie das umgesetzt ist und so. Kann man da eigentlich irgendwo schon was vernünftig auch zu sehen zu dem Game? Oder ich habe mich noch nicht informiert oder ist auch einfach wieder nur gespoilert worden?
Der hat einen Trailer bei Reddit gesehen.
Also ganz im Ernst, das ist so ein Ding, da gehe ich blind halt rein. Das ist mir eigentlich scheißegal, wie die es umsetzen. Ich habe da so Bock auf die IP. Ich habe da so Bock zu zocken. Ich weiß nicht. Also ich, das wird schon fett werden, bin ich mir sicher. Ey. Material sah auf mir fett aus. Es sind auch ein paar Würfel dabei. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie das klappen soll. Aber ich muss auch, sorry Chris, ich bin ein bisschen müde. Aber ich muss aber auch endlich mal jetzt hier Dings auf den Tisch bringen hier. Mann, dieses MOBA-Game, dieses, wo draufsteht MOBA, was ich letzte Woche gezeigt habe, wo ich jetzt das hier bekommen habe mit den Erweiterungen. Sag schnell, Aristea, muss ich auch endlich mal zocken. Aber wie gesagt, ich hatte irgendwie die letzte Zeit nicht so Bock, irgendwas auf den Tisch zu bringen. Beziehungsweise ich glaube, wenn jetzt hier irgendwer hingekommen wäre und hätte gesagt, ey, komm, jetzt steh auf, Alter, krieg den Arsch hoch, lass mal jetzt mal an den Tisch gehen, ich bringe jetzt was auf den Tisch und ich erkläre dir die Regeln, dann hätte ich, glaube ich, auch was gezockt, aber ich habe einfach die letzte Zeit einfach so keinen Bock gehabt, die Regeln auch zu lesen irgendwie. Ich weiß es nicht, irgendwie.
Ich bin kurz davor, meinen momentanen Pile runterzuzocken. Ich bin mega, mega gehypt deswegen, dass ich das eventuell schaffe, demnächst irgendwie den Pile mal einfach mal runtergezockt zu haben und dann sozusagen alles, was kommt, dann direkt anzocken zu können. Wäre halt mega cool. Was noch war bei mir, ich war ja gestern noch zu Besuch beziehungsweise wir haben halt gedreht, beim Basti von Siegpunkt, also wird da demnächst auch was kommen, ein kleiner Talk, den wir gemacht haben und war richtig interessant, Leute. Ich habe auf jeden Fall, ich konnte durch meine Art eventuell ihn auch ein bisschen aus der Komfortzone locken und er wurde auch sehr locker und wir haben sehr viel über die Szene gelabert. Das war auf jeden Fall interessant. Und die Folge geht, glaube ich, ein bisschen länger als die normalen Folgen, die du da findest. Also eine Stunde ist da nicht, ist da noch nichts. Ich glaube, da wird auf jeden Fall die 2-Stunden-Marke geknackt. war auf jeden Fall lustig. Ist natürlich viel Gelaber, so wie auch hier. Aber die Leute, die sich das hier anhören können, die können bestimmt bei einer Zweier-Talk-Runde auch locker mit reinhören.
Wann kommt das?
Reinposten, sobald es rauskommt. Ich glaube, der zieht sogar die Produktion vor, hat er gesagt. Er hat gesagt, er versucht sogar noch diese Woche irgendwie
beschäftigt zu machen
und rauszubringen. Eigentlich hat er irgendwie 3 Videos, die er vorher noch schneiden muss, aber hat gesagt, komm.
Die Prominenz geht vor halt eben, der Klick, der wird bestimmt gut geklickt, also bin sicher. Ein Klick ist sicher von mir.
Leute, jetzt mal kein Scheiß, ne? Ich erwarte, dass wir das Ding hochklicken. Also wenn das Video weniger Klicks hat als alle anderen, dann
weißt du endlich
schwarz auf weiß, dann begraben keine Ohren.
Nee, da kannst du dich begraben.
Alter. Leute, dann gucken wir das abends alle zusammen hier on stream einfach und können wir es nebenher so ein kleines bisschen kommentieren, sowas der Sedgwick da einfach so von sich gibt. Und da braucht ihr das gar nicht dort zu gucken. Dann gibt's nur von mir einen Klick.
Ich weiß ganz genau, wie es endet. Guck mal, ich weiß ganz genau, wie es endet, Alter. Kiss ist einer meiner Lieblingsbands und Kiss hat irgendwie nur kranke Alben rausgehauen. Und dann kam Kiss auf die Idee, so, jetzt macht jeder von uns selber ein eigenes Album und das veröffentlichen wir dann. Und die Dinger sind so gefloppt, Alter. Niemand will Kiss alleine hören, Alter.
Man, das ja, ist die so. Gruppe,
ohne die Scheiß, die Band ausmacht, weißt du, was ich meine? Und das ist hier auch so, Seltschuk. Niemand will dir alleine zuhören. Niemand will mir alleine zuhören. Stefan aber, erst recht Chris, nicht. Höchstens im Daniel vielleicht.
Aber Chris, mein YouTube-Kanal, der hat doch schon 3 Abonnenten.
Ja, ich glaube dir. Selçuk testet Sucuk, oder wie heißt der?
Cook with Cock.
Ja, Cook with Cock, Cock with Cook. Okay, ja, ja.
Cook with Cock, your presents by Selçuk.
Ich glaube sogar, Svetlana hat immer noch mehr Abonnenten als die Brettspielgarde, beispielsweise, obwohl die noch nie ein einziges Video hochgeladen hat.
Ja, Mann. Oh Mann, ey. Ja, ich würde sagen, war doch rund bisher, oder? Haben wir noch was, oder?
Wie? Digga, ich habe noch nicht mal angefangen, was ich habe noch nicht mal meinen Wochenrecap.
Du bist Stefan die ganze Zeit so ruhig, denke mir, was ist hier Pausen?
Ich habe noch nicht mal
meinen Wochenrecap. Pack auf, stopp mal kurz. Der Stefan hat seine 2 Eis gegessen und jetzt er ready, jetzt kann er anders supporten. Energie jetzt.
Ich habe da gesagt, mein Regelsklave Dominik ist da gewesen, ey. Also, pass auf, wir haben mit einem Spiel angefangen, was ich überhaupt noch nicht kannte. Und zwar gibt es da 2 Teile von. Den zweiten gibt es wohl tatsächlich auf Englisch und ist von Queen Games. Und ich habe mal geguckt, ich glaube, es ist tatsächlich, ich habe kein einziges Queen Game hier bei mir im Schrank stehen. Das ist ja auch immer so.
Doch. Welches? Dieses Anke-Top, Tickle-Top, irgendwie blablabla-Top.
Hattest du nicht dieses Parfum oder sowas? Hattest du doch auch.
Ja, stimmt, aber das habe ich auch nicht gespielt. Stimmt, das ist auch von Queen Games. Aber ich hatte vorher kein richtiges Queen Games auf jeden Fall irgendwie am Start. Das ist ja auch immer schon so, wenn man über die Spiel geht, dann ist es ja immer so, dieser Stand von Queen Games, das ist immer so verwaist halt eben. Da rollen jetzt so die Strohballen da durch und da pfeift der Wind durch die Gänge, weil da keiner drinsteht und von den Paletten da Zeug haben will. Na, auf jeden Fall haben wir angefangen mit Arena Roma 2. Und auf Deutsch heißt das wohl Revolte in Rom. Und zwar ist ein echter Feld, beide Teile, der erste und der zweite.
Ecketop, genau.
Und ja, aber auch nie gespielt hier auch. Habe ich von Fabi bekommen, halt, dem nicht der Rede wert. Hab mir dann tatsächlich den ersten und den zweiten Teil gesnackt. Die kosten, glaube ich, 9,20 und hab dann für 18 beide UVP schön bei eBay Kleinanzeigen mir Inklu Versand halt eben reingesnibbelt. Da konnte man an der Stelle auf jeden Fall nichts sagen. Ist ein eher Lucky Game, also für Leute, die jetzt übelst da abplanen und so weiter, ist es wahrscheinlich nichts, weil man auch Würfel werfen muss. Es gibt verschiedene Orte und ihr habt Karten, die könnt ihr quasi mit euren Penunzen bezahlen, die könnt ihr an die verschiedenen Orte reinspielen. Die Orte sind einer bestimmten Würfelzahl zugeordnet und dann würfelt ihr Würfel und packt die dann auf die entsprechenden Slots, um die Fähigkeiten eurer Einheiten auf den Slots oder eurer Gebäude halt irgendwie dann zu triggern und müsst den anderen dadurch halt eben irgendwie dann runtermorschen, wegmorschen, dass der andere kein Geld mehr hat, wenn der erste quasi pleite ist, weil man jedes Mal, wenn man dran ist, für jeden Slot, es gibt insgesamt 7 Slots, wo man keinen drin liegen hat, musst du ein Geld abgeben quasi von deinen Steuern. Das heißt, du willst bei dir immer schön volle Bude haben und bei dem anderen, wenn du dran bist, schön halt eben wegschroten. Und das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und deswegen habe ich mir das danach gezogen und wie gesagt, hatte mir dann den ersten und den zweiten Teil dann irgendwie gezogen. Die sind tatsächlich auch, kann man wohl miteinander auch kombinieren. Würde ich jetzt in dem Fall nicht machen. Der zweite Teil ist durch einen extra Ort ergänzt. Das ist so ein Joker-Ort. Da könnt ihr auch eine Karte reinspielen. Und da könnt ihr einen beliebigen Würfel drauflegen beispielsweise und das kostet euch dann die Aktivierung so viel wie die Würf-Augenzahl da drauf ist. Also so ein kleiner Joker, den ihr am besten mit einer 1 dann halt einmal durchzündet. Ein spannendes Machtspiel mit schnellem Einstieg, die dichte Atmosphäre der römischen Ereignisse bieten stets ein neues Erlebnis. Also ihr wisst, die Leute denken sich auch immer viel aus bei Queen Games, was da draufsteht und so. Aber es ist trotzdem wirklich das hat mir Bock gemacht und dann habe ich da einfach tatsächlich mal zugeschlagen, die beiden Dinger geholt. Revolte in Rom. So. Dann haben wir weitergemacht. Also nach dem ersten Game muss ich erstmal Geld quasi ausgeben. Ich werde über die Spiele auch im nächsten Gespielt-Video noch mal ein bisschen mehr im Detail was erzählen.
Möchtest du mir sagen, dass du gerade ein Queen Games Project startest?
Nee, ich starte kein Queen Games Project.
So in der Art, glaube ich.
Also ich schnuppere da irgendwie ein Queen Games Project in der Luft, Leute. Ich habe auch
so das Gefühl, da ist irgendwas Leute, losgetriggert worden.
Bitte tut mir einen Gefallen und gebt eine 1 in den Chat, wenn ihr möchtet, dass der Stefan seinen nächsten Instagram-Post als Queen Games Project ausgibt und dann auch sein Fazit gibt.
Und ich verlinke auch jedes Mal Queen Games da drauf dann halt eben so.
Ich möchte hören, Twitch halt dass du nächste so, Woche redest, wie Ecketorp war, Stefan.
Ja, bei Ecketorp, ich weiß nicht, hat mir irgendjemand gegeben, ich weiß nicht, ich habe dann gesagt, eventuell fehlen da 2 Miepel. Ich habe noch nie eine Vollständigkeitskontrolle an dem Ding gemacht und denke, jedes Mal, wenn ich es aufbaue, halt eben, dann fehlen eventuell da 2 Miepel.
Hä, aber wie kommt man denn darauf, dass eventuell da 2 Miepel
fehlen? Ich weiß nicht, ob ich das her habe. Weiß ich nicht.
Also eventuell fehlen ja 11 Karten.
Ich weiß, ich hab aber nicht nachgedacht. Weißt du,
ja, ja. Egal. Jede Menge Chatfragen noch, Leute. Ich kann jetzt gerade da nicht so drauf eingehen. Leute, machen wir Afterstream gerne. Gehe ich nochmal ganz kurz drauf ein, auf neue Spartakus und so. Ich mache mal kurz erstmal mein Dingens, dann können wir mal gucken, was denn abgeht. Dann habe ich ein Game gezockt, Game bei Rob Kramer, The Grand Carnival. Und zwar hat der Dominik das gekauft, weil der Sven Siemen das bei sich auf dem Kanal wohl gelobt hat oder Himmel hochgelobt hat, ich weiß es gar nicht ganz genau. Wir bauen auf jeden Fall einen Vergnügungspark und letztlich ist das ganze Ding ein Tileplacer mit dem ganzen normalen Mechanismus, dass man, ihr habt so diese Marktauslage mit verschiedenen Plättchen, die ihr nehmen dürft und der erste ist wieder umsonst und wenn ihr weiter einen hinten haben wollt, müsst ihr halt irgendwas bezahlen, halt irgendwie kennt das ganze einfallslose Gepinsel. So, und dann platziert ihr quasi diese Wegplättchen in eurem Plan und die haben zwar einen Weg, wo eure Leute langlaufen müssen, eure Meeple, damit die quasi Tickets bei euren Attraktionen kaufen. Ihr könnt entlang der Wege Attraktionen kaufen, müsst dann aber die Grünflächen möglichst auch so puzzeln. Es gibt halt jede Menge Puzzleteile, kleine Els oder ein dickes mit einem Pinörpel dran oder ein dickes mit zwei Pinörpel dran oder keine Ahnung. Das ist eigentlich für jeden, was dabei ist, aber jede Form ist irgendwie nur einmal da oder nur zweimal da. Das ist Spielerformen abhängig und so. Ja, und dann könnt ihr halt eben dann da rumschrubben. Und dann gibt's so ähnlich wie bei, wie heißt das Spiel nochmal hier, dieser weiße Karton, wo man dieses Fast-Food-Imperium machen muss.
Food Chain Magnet?
Wie bei Food Chain Magnate gibt's Achievements. Da gibt's auf jeden Fall Achievements und sobald du die einmal in der Runde erreicht hast, haben die anderen Zeit in der gleichen Runde das auch noch zu triggern. Ansonsten hast du nur als Einziger diese Sonnenfähigkeit bis zum Ende des Spiels halt eben. Also
oh, Stefan, warte, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Wie hieß nochmal dieses kleine Kriegsspiel, was auch kooperativ war?
Les Poilos.
Genau.
Da kennt sie nicht die.
Genau, kannst weitermachen.
Lost Poilos hört sich an wie so ein Hühnchenrestaurant bei GTA San Andreas, Alter.
Naja, und dann ist es quasi ein Double Layer Puzzle Placement Ding, weil ihr unten erst diese Wege mit da puzzelt und dann da oben die Leute müsst ihr da drauf bewegen, damit die Tickets kaufen und so weiter. Das Spiel war nicht schlecht, aber es ist bei mir durchgefallen, weil es für mich hat sich herausgestellt, es ist einfach nicht zu Ende gedacht. Es gibt halt eben so ein paar Punkte, die du halt eben machen kannst. Was weiß ich, hab auf ein paar Gebäuden so Tickets irgendwie drauf. Dann hast du quasi diese Achievements oder beziehungsweise diese Ziele, um am Ende Punkte zu kriegen, musst du 15 Tickets liegen haben. Sobald du 15 Tickets liegen hast, ist eigentlich auch irgendwie scheißegal, so dass die anderen noch keine Tickets auf deinen eigenen Buden drauf hast, auf manchen. Dann fragst du auch, wofür habe ich jetzt gebaut? Nur damit ich noch einen Fünfer mehr habe, um dann da 4 Punkte zu kriegen und so weiter. Also das hätte noch mehr Bock gemacht, weil auch viele Tickets dabei sind, dass man noch so mehr Tickets schleudern kann, dass es noch irgendwelche anderen Ziele gibt, weil die einfach irgendwie so klein sind, weiß ich nicht halt eben. Du kriegst am Ende des Spiels 10 Punkte, wenn du 15 Tickets auf deinen Dingern drauf liegen hast. Und dann kriegst du, wenn du 3 Einer-Gebäude hast und jeweils ein Ticket halt eben drauf, dann kriegst du auch nochmal irgendwelche Punkte und so weiter und so fort. Braucht man nicht, sieht schön aus, auch total überteuert, ist glaube ich auch US-Import oder was gewesen, ich weiß nicht, er hat 50, 60 Euro oder was dafür bezahlt. Lohnt sich auf jeden Fall nicht, würde ich keine Kaufempfehlung für aussprechen. Genau, danach haben wir dieses Meister der Renaissance gespielt, die Schmutzgurke, hoch 10. Dann dann habe ich ein Spiel gespielt, was bei mir ganz lange schon auf meiner Wunschliste steht, dass ich das mal spielen wollte. Und zwar habe ich Rokoko in der absoluten Deluxe-Version gezockt, mit so, was weiß ich, mit so Nähgarn-Dinger und Deluxe-Ressourcen und weiß der Geier, der ganze Scheiß.
Und ist es der weiße Reprint?
Das ist der weiße Reprint. Das ganze Ding sieht so aus, sorry, die Podcast-Hörer könnt ihr gerade nicht sehen, ich halte das Bild einmal ganz kurz in die Kamera auf dem Handy. Wir sind am Hof vom Sonnenkönig, dem 79. und müssen dort, er bestellt die Hofschneider ein von Paris und die allerbesten und wir wollen uns dort mit unseren Schneiderkünsten, unserer Schneidergilde bei ihm beweisen und die geilsten Kleider bauen. Dazu besorgen wir uns halt eben entsprechende Ressourcen und Rüschen und Stoffe, verschiedene Farben und so weiter. Und haben dann auch einen Deckbuilding-Mechanismus da drin, wo du halt eben Lehrlinge, Gesellen und Meister hast. Die können dann wiederum verschiedene Aktionen aussuchen und du ziehst davon quasi immer 5 und spielst die dann nacheinander aus, um dann irgendwelche Sachen zu machen. Ich nehme mir ein Stoffmuster, mit dem Stoffmuster möchte ich jetzt gerne das Stoff machen, dann möchte ich das in irgendeinem Raum ausstellen. Natürlich bestimmte geile Kleider kannst du nur mit einem Meister auch nähen, während andere auch in Gesellenstücke natürlich weniger Punkte wert sind. Das muss man immer ein bisschen abwägen, weil der Meister auch der Einzige ist, der auf dem Arbeitsmarkt sich wieder neue Karten für sein Deck holen kann. Also in dem Fall auch andere Meister. Die anderen Karten aus dem Deck, die gehen auch so in verschiedenen Generationen. Das heißt, die werden immer stärker. Und jedes Mal, wenn du dir einen von diesen Typen auf dem Markt kaufst, darfst du auch nochmal ausspielen halt. Und wenn du dann so Meister holst, dann kannst du schon richtig gute Kettenzüge da irgendwie machen, die Räume dekorieren. Am Ende gibt's irgendwie gefühlt für alles irgendwie Punkte. Während des Spiels macht man wenige Punkte tatsächlich nur über einige Kleider und so. Hat mir wirklich gut gefallen, aber ich bin nicht bereit dafür, keine Ahnung, 140, 150, 160 Euro oder was irgendwie auszugeben, um das da würde ich auch mir tatsächlich auch dazu neigen, eher die alte Version. Ich weiß, die ist auch nicht so leicht, glaube ich, mehr zu kriegen oder ab und zu. Der Dominik kam danach und postet mir immer, hier, ich habe ja noch ein Angebot für 100 Euro und ich denke, Digga, Alter, ich kann jetzt nicht 100 Euro mir rausschlüppern, um mir dieses Game zu ziehen.
Boah, also, nee, würde ich aber auch nicht. Das ist wirklich gut, das Spiel. Ich habe es ja auch noch hier, aber...
Ja, wenn du es hast, dann brauchst du eh nicht. Ja,
aber nur in der Basis, kein Lux-Gedöns oder so. Also ich würde auch niemals 100 Euro oder mehr für dieses Spiel bezahlen. Ist ein gutes Euro-Game, aber nee.
Boah, mich fuckt das Thema einfach so ab, dass ich da einfach null Bock drauf hätte, es zu zocken. Ich bin da manchmal auch echt so ein bisschen so ein kleiner Grießkram, ey. Aber wenn mich so ein Thema so richtig hardcore kalt lässt, dann habe ich einfach so keinen Bock drauf, das zu zocken. Es war doch damals, wie hieß nochmal das Spiel, wo auf einmal alle ihre Negern-Dinger gepimpt haben hier.
Prêt-à-porter. Ja.
Genau, so. Prêt-à-porter oder wie es hieß. Das war auch so ein Ding, da einfach so, das gibt einfach so Themen, da habe ich einfach so keinen Bock drauf. Ich meine, so diese ganzen Landwirtschaftsspiele sind ja manchmal schon öde. Aber da kommt dann so ein bisschen noch irgendwie so der Typ, irgendwie der Bock hat, so ein bisschen Gemüse anzubauen dann durch. Aber so, ey, wenn es darum geht, irgendwelche Kleider zu schneidern oder irgendwelche Stoffe zu kaufen.
Habe ich aber anfangs auch gedacht, gerade auch was das Thema angeht, aber trotzdem konnte es dann doch überzeugen. Und es ist wirklich ein gutes Spiel.
Also, ich muss auch sagen, dann war zum Beispiel, von wem war das? Wer war nochmal der Autor? Aber war auch Eagle Griffin Games, ne? Ich muss halt sagen, da hat mich halt dieses, diese neue Aufmachung von Kanban einfach 10-mal mehr angemacht. So, dass du halt so eine Autofabrik aufmachst und so.
Ja, aber das ist so ein Thema, das fühle ich zum Beispiel gar nicht so Thema. Also jetzt Autos bauen, dann bin ich lieber der Pariser Hofschneider, der da ankommt und dir das exquisiteste Stück da für deine Braut zurechtschneidert, was du am Ende beim Feuerwerk noch ausstellen kannst und dir dann 3er Punkte im Multi reinzieht.
Das muss man berücksichtigen.
Alge, Mann, Alter.
wisst ihr, was auch so eine Sache ist, wenn Spiele out of print gehen und dann extremst deluxified sozusagen wieder auf den Markt geschmissen werden und einfach mal das doppelt und dreifach oder was auch immer kosten, es ist halt irgendwie immer komisch. Also wenn du jetzt zum Beispiel das Robinson Crusoe Projekt anschaust und sagst, okay, willst du Robinson Crusoe haben, kannst du das Grundspiel für 30, 40 Euro holen oder du holst dir halt die Mega Deluxe Edition für 150 oder was auch immer, hast halt die Wahl. Nimmst du dir aber zum Beispiel jetzt so ein Rococo oder nimmst du dir so ein Jedo zum Beispiel, die wurden halt so deluxified hochgezüchtet, dass du halt jetzt, du bist halt fast schon gezwungen, weil die Dinger out of print sind, auf diese überkrasse Version umzusteigen und direkt für ein Spiel, was halt ganz gut ist oder was auch immer, aber nicht jetzt der Oberkracher, der dich komplett aus dem Leben fegt, so plötzlich über 100 Euro auszugeben. Und dann überlegst du es dir halt dreimal.
Der Haske hat gerade einen guten Punkt in den Chat geschrieben, weil er hat mal wieder diesen übelst typischen Höhlentroll-Sprüche, die wir immer hier hören müssen, wie was wäre, wenn es irgendwie der Schneider-Gilde vom Space-Imperator wäre, wäre Christian all in. Aber damit hat er mir einen guten Punkt gebracht. Stell dir jetzt wirklich mal vor, das wäre so ein Game, das würde ein Retheme im Warhammer 40k-Universum Und wir müssten dann, anstatt irgendwelche Stoffe zu besorgen, müssten wir uns irgendwelche geilen Metalle besorgen und müssten dann die fettesten Rüstungen für die Space Marines machen, die auch noch verzieren. Und wenn wir die dann so in den Krieg schicken und was weiß ich, dann, weißt du, ich meine, ist doch viel geiler, Alter. So, also, wenn du ein paar fette Space Marine Rüstungen da dir zusammenschmiedest aus Materialien. In demselben, mit denselben hier Mechanismen.
Ja, Thema spielt natürlich immer eine Rolle, vollkommen klar.
Aber du kannst auch anstatt bei Agricola dir die Farm irgendwie hier zu hoch zu züchten, könntest du dir auch irgendwie eine schöne Drogenfarm züchten, wo du dann halt irgendwie da auf der einen Seite halt ein bisschen Gras machst, auf der anderen Seite ein bisschen dies. Dann,
eine Farm
halt,
auf dem Mond, okay, aber keine Drogen.
Dann ziehst du halt ab und zu mal so eine Karte und dann heißt es, die Mafia kommt, oder du ziehst eine Karte und sagst, die Razzia kommt und mega
cool. Hat eigentlich irgendeiner, apropos Drogen, hat irgendeiner mal
Breaking
Bad gespielt? Ich würde gerne mal wissen, ob das was kann. Nein. Oder nicht.
Es ist absolut
stumpf. Okay, ja, die Befürchtung hatte ich schon. Ja.
Schade. Stumpf wie Brot, was ist dieses Brot? Stumpf.
Brot ist doch voll gut, Mann, Alter. Stumpf. Brot ist voll lecker, ja.
Der Stefan. Hey Leute, komm, ich hau jetzt mal kurz noch einen raus.
Ich bin auch noch nicht fertig, bei mir geht's nachher noch weiter, Leute. Kurze Werbeunterbrechung, Sälschung ist dran.
Ja, ich hab mir einen, kennt ihr, ich weiß nicht, ich habe schon mal von ihm gehört, es ist ein, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, es ist auf jeden Fall ein Ex-Neonazi gewesen, der Typ, hat sich jetzt halt einen YouTube-Kanal gemacht und erzählt halt so über alte Storys und so
weiter. Philipp oder wie der heißt.
Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, SCH Schaff oder sowas.
Wir können nicht über ihn reden, falls er auch trotzdem noch ein Neonazi ist und nur so tut, als wäre er jetzt keiner. Und dann wieder Neonazi wird.
Alter, wo du dir echt mega, mega geil reinziehen kannst. Ist halt mega interessant, die ganze Story von ihm. Und der, zum Beispiel gibt es da auch so eine ganz, ganz berühmte, ich glaube, NDR oder ARD, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der ARD-Doku ist es, wo halt ein Reporter, der halt irgendwie, ich glaube, der ist gebürtig aus, ist auf jeden Fall ein bisschen dunkelhäutiger. Auf jeden Fall ist er nicht gebürtiger Deutscher, aber er ist auf jeden Fall deutscher Staatsbürger sozusagen. Und der geht dann halt für 4 Wochen geht der in so eine Art, ja, ich will jetzt nicht Nazi-Dorf sagen, es ist halt ein Dorf, wo halt viele Leute leben, die halt nicht, wie sagen sie es schön, nicht integrierbar sind, so, ne? Und der ist dann halt dort und lebt dann 4 Wochen und versucht halt mit den Leuten so ein bisschen Kontakt zu knüpfen und so weiter und so fort. Und wenn du dir die Doku anschaust, ohne das Commentary, das React von diesem Ex-Neonazi, dann ist diese Dokumentation so ein bisschen so, ach, ist ja alles ganz heile und kann man ja machen so. Wenn du dir aber die ganzen Hintergrundinformationen, wie der Typ halt alles kommentiert und sagt, ja, ich kenne den Dude, der da gerade gezeigt wird, ich kenne den und ich weiß genau, was da gerade abgeht und ich weiß genau, was da gerade gedacht wird. Boah, Alter, auf einmal wird diese Dokumentation der ARD so interessant, Alter, und so mega. Ich bin so komplett drauf hängen geblieben und habe gedacht, krass, also wirklich, wirklich heftig. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Das Video heißt irgendwie, ich gebe mal kurz an Stefan weiter und ich suche es mal by the way raus und dann werde ich es mal kurz sagen. Und es dauert irgendwie eine Stunde, aber extrem sehenswert. Die Leute, die sagen immer, Reactions sind irgendwie für den Arsch oder sowas, das ist wirklich was, das kann man sich mega gut reinziehen. Stefan, kannst weitermachen.
Nächste Woche auch wieder die besten Reactions, die ihr euch sowieso reinziehen könnt auf YouTube. Nächste Woche Dienstag sind Sergio und ich wieder am Start. Beste Reactions. Ich hoffe, bis dann hat mal wieder einer was Hochwertiges produziert, was wir uns dann schön reinziehen können.
Lecker, Schmecker.
Schönen Content-Klau, was? Wie die Leute immer so schön sagen. Easy. Gehen wir so mit. So, als nächstes habe ich ein Game gezockt, das der geistige Nachfolger von Ex Libris ist. Und zwar bei Renegade Games erschienen. Ich weiß auch gar nicht, ob das ganze Ding auch nochmal auf Deutsch kommt. Wenn es auf Deutsch kommt, dann könnte es tatsächlich schon sein, dass es bei dem einen Verlag kommt. Und die Rede ist von Athenum Mystic Library. Und zwar sind wir quasi alle Zauberschüler in so einer Zauberschule. Wer kennt's nicht? Immer gutes Thema, was bei mir immer ganz gut ankommt. Und wir haben die ganzen 3 Lehrjahre einfach nur durchgebufft und nichts gemacht und nur Party gemacht und scheiße. Wir sind aber allerdings recht ultra klug. Aber morgen ist Prüfung und wir haben noch gar nichts gelernt. Das heißt, wir müssen jetzt dringend in die Bibliothek Und der Griesgram, der allerdings da die Bibliothek bewacht, der lässt uns nur unter der Prämisse rein, dass wir die Bibliothek auch gleichzeitig aufräumen. Das heißt, jedes Buch, was wir lesen wollen, das heißt, was wir nehmen, müssen wir dann auch direkt in unser Bücherregal reinstellen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Aufgaben, die in so einer wandernde Auftragskartenreihe, wobei die letzte Karte in jeder Runde quasi sozusagen verrottet. Und bis sie verrottet sind, kann man dann diese mit den Zauberstäben quasi die für sich deklarieren und dann Punkte auf so einer Leiste irgendwie abtragen, die man dann gut geschrieben bekommt. Und darf deine Bücher dann auch ab und zu wieder umstellen und so weiter und so fort, mit irgendwelchen Spezialfähigkeiten. Ja, ist so ein Puzzle-Game irgendwie gewesen. Es sieht auf jeden Fall echt schön aus. Ich könnte jetzt nichts so super Negatives irgendwie dazu sagen. Hat mich jetzt auch nicht übelst weggeflext, aber war trotzdem mal wieder nett, was zu sehen, was da eventuell ja ganz gut am Start gekommen ist hier bei mir durch meinen Regelsklaven Dominik. Also, ja, Leute. Das dazu. Das war's, glaube ich. Mehr habe ich nicht. Doch ein Ding habe ich noch gezockt. Seltschuk, Digga. Ich hatte es onstream bestellt, als wir beide zuletzt unser React gesehen haben. Und zwar hatte Julia quasi die Meeple Queen doch Gold vorgeschlagen von Rainer Knizia. Leute, es ist amtlich. Das Queen Games Projekt hat begonnen und der nächste Knizia ist schon bei mir eingezogen. ich habe mir Gold bestellt für 3 Euro oder so bei Amazon. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Ey, das ist wirklich so. Und ich habe es leider jetzt gar nicht raus. Kein Bock jetzt aufzustehen. Es ist eine ultra winzige Schachtel, wo einfach nur so Token drin liegen, die man auf dem Tisch dann ausschmeißt, hat so ein Memory-Ding, jeder bekommt eine Farbe zugeteilt und dann deckt man immer zwei Dinger auf und im besten Fall hast du einen Goldgräber mit einer recht hohen Zahl in deiner Farbe oder am besten einen von einer Farbe von einem Mitspieler, der nicht mitspielt und dann einen Goldklumpen, der gleich oder kleiner quasi ist, dann baut er das Gold ab und du kriegst quasi dieses Gold. Hast du 2 Goldgräber, fetzt der große, der stärkere quasi den kleineren irgendwie raus. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr seht, oh, der Daniel hat da gerade einen 3 aufgedeckt, du weißt genau, wo dein 4er liegt, dann kannst du auch sagen, komm, scheiß drauf, ich schrotte jetzt Daniels Typen auf jeden Fall erstmal weg. Meiner bleibt dann ja drin liegen und so. Hat sich echt flott runtergespielt, echt 10 Minuten und hat direkt so, ja, lass nochmal zocken, lass nochmal zocken, lass nochmal zocken, Effekt. Also für 3 Euro dieses Jahr auf jeden Fall die beste Preis-Leistung, die ich bisher sehen durfte.
Mega, mega. Ja, auf jeden Fall, das Video, von dem ich gerade gesprochen habe, heißt auf jeden Fall Reaction Nazidorf Jamel, private Einblicke Michael Abdullahi. Ist auf jeden Fall, müsst ihr euch die Reaction, ganz wichtig, die Reaction müsst ihr euch reinziehen und nicht das Originalvideo des ARDs, weil die Reaction macht das Ding wirklich krass sehenswert. Ist auf jeden Fall mega, mega gut gemacht von dem Kollegen. Und ich glaube, sobald ihr den Kollegen das erste Mal gesehen habt oder irgendwie eine Reaction von ihm gesehen habt, werdet ihr voll auf dem hängen bleiben, weil er halt übelst, ja, ich weiß nicht, der hat halt irgendwie so eine krasse Aura an sich, da bleibt man dran hängen. Also ich habe mir schon ein paar Videos von ihm reingezogen und das ist echt
ja, ich glaube, wir reden aber von demselben. Da habe ich auch schon ein paar Videos gesehen. Ich habe mal so ein anderes Video gesehen, wenn das der gleiche ist, da zeigt der so alte Aufnahmen von sich, da gab es irgendwie schon mal eine Szene im Fernsehen, das war irgend so ein Nazi-Laden, wo er halt auch mit dran beteiligt war und wo so ein Protestzug von so Linken vorbeigezogen ist und dann sind die zu dritt oder zu viert mit Baseballschlägern aus diesem Laden rausgestürmt und haben sich da aufgebaut vor denen, zwischen denen irgendwie so 2-3 Polizisten mit gezogener Waffe und er stand dann da auch mit so einem Baseballschläger und
die Szene kenn ich.
Redet dann halt darüber, wie das halt früher war und das ist echt krass und du kriegst das irgendwie nicht überein, wenn du das siehst.
Der hat halt eine komplette Playlist von seiner ganzen Backstory, wie er halt einen rechtsradikalen Versandhandel geführt hat, wie er halt das ganze Ding hat er über mehrere Folgen, erzählt er halt darüber. Und er hat auch ein Buch dazu geschrieben, ist, glaube ich, sogar ein deutscher Bestseller geworden oder so, keine Ahnung. Super, super, super Typ auf jeden Fall. Und gerade diese Doku, ich finde, die ist so, die zieht einen richtig rein, weil ich bin auch so ein Typ, ich gucke mir jetzt nicht irgendwelche alten Dokus an vom Dritten Reich oder sowas, das ist jetzt nicht so mein Ding, was ich mir jetzt anschaue, aber so aktuelle Sachen, wo du halt noch irgendwie, ja, doch so eventuell sogar Berührungspunkte hast, so in deinem Privatleben oder sowas, und dir das dann reinzuziehen und dann auch so diese Hintergrundinformationen dazu zu bekommen, was die sich halt dabei denken oder es ist halt heftig, weil das Coole ist, ich habe halt vorhin noch zu meiner Schwester gesagt, so ey, ich habe mir da die Doku reingezogen, weil die sich auch so Zeug ab und zu mal reinzieht, und hat sie auch gesagt so, ja, die habe ich gesehen vom ARD, ne? Sag ich, ja. Und dann sagt sie, ja, die sind schon nett, ne? Und habe ich gesagt, wie nett? Ja, die Leute dort, also die sind ja gar nicht so
unsympathisch. Ja, genau, das ist der Trick.
Und siehst du, und dann habe ich gesagt, du hast es jetzt genau falsch aufgefasst, sag ich so. Und ich habe mir das von der Reaction von dem Typen reingezogen, und es ist ein ganz anderes Gefühl. Du siehst halt genau, wie der Typ sagt, und guckt mal, wie der jetzt schaut. Der meint jetzt genau das und das. Ich saß mit dem Typen im Knast, ich weiß ganz genau, was der Typ denkt. Und der macht zwar einen auf ganz, ganz lieb, oder vielleicht hat er keinen, nicht mehr als einen Hauptschulabschluss, aber Leute, der hat's richtig drauf. Ansonsten kannst du sowas nicht anführen. So. Und ultra interessant auf jeden Fall.
Ja, es halt, ich kenne auch so eine Aussteigerin aus der rechten Szene, ja, mit der ich ab und zu mal schreibe. Und ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Und natürlich so als jemand, der ganz klar gegen Rassismus ist und so, ist es halt immer, du denkst dann so über die Person, ja, okay, pass auf, die war mal so und so. Aber ist die jetzt wirklich irgendwie Aussteigerin? Da man ist erst ein bisschen skeptisch. Vor allen Dingen die Person, die ich kenne, ist dann, hat sich auch noch krass, die ist von rechts direkt ganz rüber ins ganz krass Linke geschwappt. So. Aber im Endeffekt, finde ich, sollte man jeder Person, die sich dann so outet als Aussteigerin auf jeden Fall, oder als Aussteiger, halt definitiv mal eine Chance geben. Und das ist halt, finde ich, dann, wenn ich mal irgendwie höre so, mal mit ihr geschrieben habe, finde ich das teilweise schon sehr, sehr ungerecht, weil sie ist Aussteigerin aus der rechten Szene, bekommt die ganze Zeit Morddrohungen aus der rechten Szene. Also wirklich, ihr wird das Leben zur Hölle gemacht. Die ist irgendwie Mutter von zwei Kindern. So, das wird einfach, die geht wirklich durch die Hölle. Aber andererseits ist sie jetzt wirklich links und versucht auch viel dafür zu machen und postet viel und macht Aufklärung und. Aber die ganzen Linken, die beleidigen sie auch nur als die alte Nazi-Perle, so, weißt du, ich meine, so, weil die ihr gar nicht die Chance lassen, und das finde ich halt super ungerecht, so, weißt du.
Aber Christen, Morddrohungen zu bekommen, dafür brauchst du keine radikalen Leute, dafür brauchst du schon, das machst du, das kriegst du sogar schon, wenn du irgendwie bei dem falschen YouTuber das falsche Zeug kommentiert hast. Die Leute heutzutage, die Morddrohungen, die kommen raus, Alter, die gehen raus wie nix, Mann. Das sind wie so Standard-Kettenbriefe, so, schicke diesen Brief weiter, sonst stirbst du morgen, und das meine ich ernst.
Ja. Aber ist halt trotzdem schade, weißt du, du machst diesen Riesenschritt, so, sagst, pass auf, ich checke, dass ich mein Leben lang falsch lag, dass ich einen dreckigen Charakter hatte und dass diese ganze rechte Scheiße wirklich der asozialste Schmutz ist. So, ich öffne mich jetzt allen anderen und bin jetzt links und bin halt komplett jetzt ein vernünftiger Mensch mit einem guten Mindset und möchte niemanden mehr irgendwie hassen und möchte einfach eine gute Welt haben. Und dann sind die Leute, auf dessen Seite du dich jetzt geschlagen hast, aber auch gegen dich so. Und lassen dir gar nicht die Chance so. Das ist dann teilweise so ungerecht. Dann denke ich mir, manchmal sind diese ganzen militanten Linken dann auch teilweise so toxisch, dass ich mir denke, ey Leute, lass dem Mädchen doch mal eine Chance, Alter. Die ist hier gerade eine Aussteigerin aus einer richtig asozialen Szene. Die will hier gerade Fuß fassen und den ganzen Content, den sie jetzt seit über einem Jahr postet, Alter, sie war bei ProSieben, bei einer Doku und, sie macht super viel jetzt. Alter, gib dem Mädchen doch mal eine Chance, ist doch egal, ob sie mal da drüben war oder nicht, sie hat's doch jetzt gecheckt, so, weißt du.
Digga, aber kannst du sagen, was du willst, es sagt auch der Kollege da bei seinen ganzen Vorträgen, sagt er auch, jeder Radikalismus ist scheiße, egal ob links- oder rechtsradikal.
Egal ob politisch halt oder religiös scheiße, so motiviert. Und da, genau, hast du,
radikal,
da
hast ist immer radikal, ist immer scheiße.
Die Leute, die auch nicht offen sind für irgendwelche anderen Positionen. Und das ist halt so.
Aber Leute, würde ich sagen, it's a rap, oder?
Bevor ich jetzt die provokante Frage stelle, ich meine, die hat ja dann wahrscheinlich auch dann da auch schlimme Sachen irgendwie dann gemacht und Leute vermöbelt und keine Ahnung, weiß der Geier irgendwie was. Jetzt ist dann ja, das mache ich jetzt quasi nicht mehr. So, Chris spricht sie jetzt nicht heilig, sage ich jetzt mal, aber sagt dann, dann muss man ihr auch eine Chance geben und Verständnis zeigen. Was ist denn mit den Opfern, die quasi unter ihr da irgendwie alle gelitten haben, die von deren Basie mal gekriegt haben oder wie auch immer so.
Digga, ist es keine Trollperle gewesen, die wurde einfach von der AfD instrumentalisiert und wurde als, weil sie ein hübsches Mädchen ist, als Werbemaskottchen da benutzt. Ich habe mich auch nicht krass mit ihren Hintergründen beschäftigt, weißt du, aber wie gesagt, so, ich...
Da siehst du mal wieder, ne? Leute, pass mal auf. Der Chris sagt immer, Digga, hör auf, Alte zu sagen. Und Chris sagt, das war eine Werbeperle.
Ja, so, ja, nein, weil im Endeffekt wurde sie in der AfD wirklich als Sexobjekt benutzt, Alter, um neue Wähler ranzuziehen. Also es war wirklich da so, ne? Aber ich, klar, muss ich sagen, ich bin auch an dem Punkt, dass ich sage, jede Form von Radikalismus ist halt Schmutz, aber du kannst mir trotzdem nicht sagen, Alter, dass halt die Rechten genauso schlimm wie die Linken sind. Das kannst du halt einfach nicht so verallgemeinern, weißt du? Weil die einen zünden Menschen an, die anderen zünden Autos an, weißt du? Was ist schlimmer halt, weißt du? Aber ist egal, ist ein zu langes Thema. Wir sind doch immer noch ein Nerd-Podcast hier. lass uns einfach mal hier abrappen, war heute doch eine schöne
Folge. Aus, wenn einer mein Auto anzündet.
Nächstes Mal vielleicht Deep Talk, Leute.
Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Der Fabian, der wollte mir immer noch auf die Schnauze hauen. Corona ist ihm dazwischen gekommen. Das Ding ist auch noch nicht durch. Leute,
stimmt.
Da haben wir auch noch nicht, das haben wir auch noch nicht auch durchgestanden,
das könnte,
Leute.
Das könnte nochmal hochkochen, das Ganze. Ja. Wo wir gerade schon bei...
Achso, der Fabian mit dem Kleinen, das meinst du? Ja, okay, auf der nächsten Messe kriegst du von dem auf jeden Fall.
Ja, aber deswegen habe ich ja den Podcast angefangen, damit ich nicht allein unterwegs bin, wegen euch. Habe ich dann da doch.
Ja, ist ja kein Problem.
Auf jeden Fall hinter dir.
Deine Gang.
ganz weit. Nee.
Stefan, wir machen das. Das wird auf jeden Fall richtig ein Tag-Team wird das.
Na dann, Leute, allerbesten Dank fürs Einschalten.
Ich kann mir das schon richtig vorstellen, wenn der Chris mit seinem Bandscheibenvorfall angesprintet kommt, um sich dazwischen zu schmeißen und auf halber Strecke einfach aufgeben muss.
Den müssen wir dann wie bei Black Hawk Down, weißt du, am Anfang der Erste, der noch bevor irgendwas passiert ist, der so aus dem Hubschrauber rausfällt, dann da unten aufschlägt. Und dann muss der Medivac angefordert werden, um Chris quasi in Unterhalle 7 zum Benzer, weißt du, der unten drin steht, zum VIP-Ding jetzt halt eben. Dann, und Fabi springt die ganze Zeit aus diesen dunklen Ecken in diesem Parkhaus raus, attackt uns die ganze Zeit und so. Das wird schon mit einer harten Nummer und von da an geht alles nur noch schief, Leute. In dem Sinne, Leute, ey, macht euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Besten Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für die Donates, vielen Dank für die Follows, vielen Dank für alles, für eure ganze Interaction hier wieder und in dem Sinne, ja, besten Dank, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns wieder am Sonntag zum Kickstarter-Talk.
Lasst es euch gut gehen,
bis dann,
haut rein, Leute.
Genau. Ciao, Sonntag, 20:15 Uhr.
Bis dann, Leute.
Peace. Ach, guck mal, Kuno.
500 Bits, Digga, namentlich erwähnt. Bis dann, Leute. Ciao.
Ciao, ciao.